Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 144 Urlaubsedition. Deswegen gar nicht lange vorspannen, sondern rein in die Werbung und dann rein in den Podcast zu gehen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Zack, bumm, drin im Chat Nr. 144. Und Niki, boah, ich hab dich nervös gemacht. Wir haben noch nicht, kein großes Vorgeplänkel. 10 Sekunden. Ich hab dir meine MacGyver-Erfindung gezeigt, weil ja bei mir immer, wenn ich im Urlaub bin, was ich ja gerade bin, das Kabel, weil ich dann den schweren Sockel nehme ich nicht mit von dem Mikro, der wiegt ja irgendwie 3 Kilo oder so. Und das Kabel, was jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, immer wieder rausfällt und dann leidet die Tonqualität. Und ich habe jetzt MacGyver-mäßig, weil wir hier gerade in so einem richtig schönen Strandhaus sind, die eine Garage haben. Und 5 Minuten vor Aufnahme ist mir aufgefallen, die haben hier mit Sicherheit in der Garage entweder Duct Tape hatten sie nicht, aber die hatten so dieses
Tüdeldraht.
Tüdeldraht, genau. Du gibst mit Sicherheit einen Fachbegriff für, aber wir sind ja
Tüdeldraht, kennt doch, seit Werner heißt das Tüdeldraht.
Tüdeldraht, genau. Und wie heißt noch dieser...
Dann machst du ein bisschen Tüdeldraht drum und dann läuft das.
Und wie heißt der Stadt?
Dann tüdelst du das so fest.
Wie hat Ruben mich tituliert? Dieser Schrottplatztyp?
Ach, Ludolf.
Ludolf. Ja. Ludolf, wo ist der Tüdeldraht? Tüdeldraht ist hinten links, rechts, 2. Schublade unten.
Und damit dritter Haufen.
Und damit habe ich jetzt richtig fachmännisch das Kabel fixiert. Dann habe ich dir geschrieben, 2 Minuten später Rechner hochgeklappt. Dann kommst du ans Screen und ich glaube tatsächlich, wir haben eine Premiere. Das ist das allererste Mal, dass wir in 2,5 Jahren, fast 3 Jahren, einen Podcast aufnehmen und du hast keine Kopfbedeckung auf. Kann das sein?
Nee.
Keine mit? Doch, schon öfter.
Ich kann dir jede Menge zeigen.
Nee.
Soll ich eine Beweiskollage versuchen? Ich kann ja hier in jeden Podcast noch reingehen in dem Programm.
Ja,
aber ich glaube sogar die letzten 3 Wochen hatte ich keine auf. Aber letzte Woche hatte ich.
Eigentlich hast du immer.
Also ich habe Kopfhörer auf, Nils. Ich habe richtig häufig.
Immer Cappy oder Beanie. Ganz, ganz, ganz sicher.
Ich guck mal gerade kurz, ob ich das so parallel machen kann. Warte,
dann sind die Leute nach 3 Minuten schon raus, weil der Podcast wieder...
Das letzte Mal hatte ich keine Mütze auf am 17. Juli, am 26. Juni. Dann
Mütze oder Beanie?
Nichts, also so Haare, wie ich jetzt habe. 5. Juni, 20. Mai... 9. Mai, 7. Mai.
Echt?
Also so.
Nein.
Da, 29. März. Also, ich sag mal so, ich habe eigentlich im Wechsel zweimal eine Kippe.
Das waren jetzt 4 Mal und du warst im März.
Nein.
Und einmal war noch What the Funk. Ah, gut, okay. Wie viel ist denn so? Ich hätte gedacht, du hast eigentlich.
Du warst dir sicher, dass ich noch nie eine auf hatte. Und alleine im Juli, 17. Juli, war das letzte Mal, dass ich keine auf hatte. Also, Kirkman, dass du jetzt noch versuchst, dich da rauszureden. Da war es 4 Mal, da warst du schon im März.
Wenn Anna das hören würde, die hört das glaube ich nicht, aber wenn sie das hören würde, dann würde ich auch immer sagen, dass bei mir ist immer, wenn das schlimm ist, ist immer das Allerschlimmste der Welt. Heute war auch, deswegen bin ich wahrscheinlich auch gerade so durch den Wind, es war einer der allerschlimmsten Läufe der Welt. Ich wollte eine Stunde rennen, dann lief mir schon wieder, das ist ja echt fies, wenn du im Urlaub bist, du machst gefühlt den ganzen Tag nichts und wir haben tatsächlich,
wir sind spontan
am Sonntag geflogen, wir wollten erst Montag oder Dienstag fliegen, dann war aber das Wetter einfach, du kannst gleich auch nochmal drauf eingehen, ich glaube ganz Deutschland ist einfach wirklich eine einzige Regenwolke, also ist glaube ich wirklich schlimm und dann haben wir halt gesagt, nee, wir fliegen doch schon am Sonntag und dann sind wir hier aufgeschlagen und die ersten 4 Tage waren eher so Roadtripping. Und jetzt sind wir seit gestern in St. Ives, so direkt am Strand, super geiles Strandhaus und so. Und ich finde das immer wieder faszinierend, weil ein bisschen arbeiten tue ich dann ja doch immer. Also wobei ich jetzt die letzten Tage wirklich versucht habe, das Telefon beiseite zu legen, auch mal Training Peaks sein zu lassen. Ich musste noch ein paar Pläne, wo ich nicht sicher war, ob die Athleten das Wochenende so trainieren können, wie ich das geplant hatte. Musste ich dann nochmal reingucken. Aber es ist so krass, wie schnell im Urlaub die Tage vergehen. Einfach nur so mit diesem Ausschlafen, wobei Ausschlafen bei uns dann irgendwie so 8:30, 9:00 ist. Also wir sind jetzt keine, die dann bis 10:00, 11:00 im Bett liegen bleiben, aber dann halt einfach so rumchillen, frühstücken. Dann haben wir jetzt.
Ja, bist du fertig bis mit Frühstücken, ist ja halt 11:30, 12:00.
Ja, genau, ganz genau. Dann Strand, dann legst du dich erstmal hin, dann, keine Ahnung, Beachball, ratzfatz ist es dann irgendwie 4:00. Und ich wollte halt von 5 bis 6 wollte ich laufen. Und dann war mir schon klar, hier sind echt nicht, also die Straßen in England, das ist ja unvorstellbar. Ich bin das erste Mal richtig in England. Das ist ja so eng, ich weiß gar nicht, wie man hier Rennrad fahren kann. Also Autofahren ist ja schon klar, Linksverkehr ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde aber in Australien und Südafrika, da geht's irgendwie. Aber hier sind ja wirklich die Straßen so eng. Und wenn dann Rennradfahrer kommt, dann, das ist echt unglaublich, weil die auch so kurvenreich sind, die Straßen und sowas alles. Und dementsprechend ist Laufen, wo wir jetzt hier sind, auch echt kompliziert. Anna hat dann eigentlich einen schönen Ort rausgesucht, wo dann auch so ein mega Coastal Path ist. Aber da ist mir wieder aufgefallen, die ersten 4 Kilometer, bevor ich dann irgendwie fluchend umgedreht bin und dann doch auf der Straße gelaufen bin. Ich bin einfach kein Trailrunner. Ich bin so richtig, das haben wir auch schon im Podcast mal besprochen, ich bin so ein richtiger Horse und so ein richtiger Straßenläufer. Das Schönste finde ich eigentlich sind so diese festen Trails, haben wir glaube ich auch schon oft drüber geredet.
Ja, also, Stadtwald, ne, so das typische.
Ja, oder so dieses
Schotter. Premium Gravel.
Premium
so Gravel-Autobahnen, wo du drauf laufen kannst. So. Das ist
Fred, wie hieß es? Park City? Hieß es Park City, wo er in der Höhe war?
Ja.
Die Bilder, die er da gepostet hat von seinen Longruns, wo du so diese festen Gravel-Dirt-Roads hast und dann geht's immer so leicht rauf und runter. Aber hier halt echt auch, weißt du, wenn das teilweise so steil ist, dass du nicht, also du bist so kurz vorm Gehen und wenn du runterläufst, kannst du es auch nicht laufen lassen. Sondern da musst du halt so gegenhalten, dass du auch bergunter irgendwie im 5-15er Schnitt läufst. Und dann denkst du halt die ganze Zeit, alter Schwede, was mache ich hier? Und dann kommst du irgendwie Kilometer, piept dann 5,30, 5,20 und du denkst, das ist doch kein Laufen. Das ist natürlich scheißegal.
Da ist das Problem. Das Ego kickt wieder.
Nee, das Ego kickt nicht. Das Ego ist eh noch ganz klein, weil so richtig der Hebel wurde noch nicht umgelegt. Ich habe auch vor 3 Tagen habe ich geschwächelt. Das war richtig cool. Da waren wir an so einem Hotel, wo so ein, das wusste ich aber nicht, so ein Militärgelände war. Und dann habe ich noch gedacht, ey, was sind das hier für geile Straßen? Bin dann da so lang gelaufen, die ganze Zeit nur rauf und runter. Und ich wollte eigentlich, war eine Stunde 50 dran, die Stunde 40 habe ich die Woche davor gemacht, Stunde 50 war, nee, Quatsch, doch, genau, Stunde 50 war dran. Und dann auch wieder spät losgekommen, ganzen Tag unterwegs gewesen, dann wurde es auf einmal richtig warm. Und dann so nach 5 Kilometern, ich schon völlig dehydriert gewesen, auf einmal hinter mir so ein Poltern, dann drehe ich mich um, sehe noch nichts, denke ich so, was ist denn das hier für ein Polter? Auf einmal kommen da 4 Panzer von hinten angefahren. Da habe ich dann erstmal kurz stillgestanden, salutiert, die Jungs sich totgelacht, weil ich gedacht habe, Alter, wenn ich jetzt hier auf irgendeiner britischen Militäranlage bin, wo ich eigentlich gar nicht sein darf, das ist dann schon, wenn so ein Panzer direkt an dir vorbeiknallt.
Das salutierst du mal lieber zur Sicherheit, oder was?
Kurz habe ich mal hier den NATO-Gruß gemacht. Ich habe ja damals gedient in der Bundeswehr. Und dann, und die waren ganz cool, die haben dann rausgewunken, haben sich gedacht, was läuft denn, klappt hier diese Panzerstraßen rauf und runter, und da ging es echt nur rauf und runter, und dann habe ich kurzerhand beschlossen, dass eine Stunde 40 auch reicht, das ist natürlich keine Progression, das war natürlich so ein bisschen so ein kleiner, ja, das war nicht gut fürs Ego.
Aber wenn es dann hoch und runter ging, dann kannst du dir noch einreden, dass es durchs Gelände ja eine Progression war, und wenn du dann die gleiche Zeit hattest, dann hast du ja trotzdem eine Progression drin gehabt im Long Run. Also das
Gelände,
kann man sich definitiv schon schön reden.
Und die Oberschenkel haben sich am nächsten Tag auch nach dem Long Run angefühlt.
Siehste, ach, dann
das
ist
war,
alles
das war
gut.
Nämlich so, das war nämlich so, dass du es laufen lassen konntest. Und alter Herr Gesangsverein, das habe ich ja schon erzählt bei meinem Lauf in der Schweiz. Puh, da sind die norddeutschen Muskeln nicht gewohnt. Dieses Runterlaufen, das ist echt key für Marathon. Aber, also das Ego stand mir heute nicht im Weg, sondern einfach die Tatsache dieses, und deswegen macht Trailrun mir auch keinen Spaß, wenn du halt gehen musst. Weißt du, das ist dann ja kein Trailrun, sondern das ist dann ja Trailwalk.
Wenn du, also, wenn du warst du so steil, oder was?
Ja, genau, so steil und dann halt auch runter, so eng runter kannst, also ich bin da eh so ein bisschen Schisser seit meinem Bänderriss, auch wenn das schon wieder lange her ist, wem sage ich das? Aber ich finde, wenn du dann, ich bin eh nicht so die Gänse, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Leuten aus dem Allgäu, gerade auch in meinem Trainingslager, so diesen Hausberg im Plaitas, wenn die da runter marschieren, denke ich immer, alter Schwede, wie machen die das?
Ja,
ich
kann das ist krass.
Das geht halt einfach bei mir nicht mehr. Und insofern war das heute der allerschlimmste Lauf der Welt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch gedacht, dass du das erste Mal ohne Kopfbedeckung vorm Screen sitzt.
Okay, die Ausrede war jetzt sehr lang, aber ich lass sie einfach mal gelten.
Habe ich den Kopf aus der Schlinge gezogen?
Ich lass sie dir durchgehen, Nils. Aber das Geile ist ja auch im Urlaub, finde ich immer, du hast eben angesprochen, du machst so nichts, aber dann guckst du ja doch irgendwie was an und die Tage sind dann doch länger, du hast neue Eindrücke und du bist auch, man ist ja dadurch dann auch irgendwie anders müde, als wenn du jetzt zu Hause vor dem Laptop saßt oder irgendwie ein paar Meetings gehabt hast, unterwegs warst ein bisschen oder so und dann laufen gehst. Ich finde, das ist immer noch mal was anderes. Das ist so dieses, Laufen gehen im Urlaub, wenn du das nicht direkt morgens als erstes machst, ist das irgendwie, das ist was anderes.
Oh, das ist die Hölle. Man ist so erschöpft, bevor man die Schuhe schon anhat.
Ja.
Und du weißt ganz genau.
Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Es ist, ich habe das so oft schon gehabt, wo ich so in bester Form war und dann dachte ich so, ich laufe jetzt mal auf dem Plan stehen, 8x1000, die ziehe ich auch jetzt hier im Urlaub durch. Und dann läufst du so zwei und die ersten, die sind auch noch so richtig gut und schnell. Und ab dem dritten Platz so dermaßen, dass da nichts mehr geht, weil du irgendwie vorher den halben Tag am Strand gelegen hast in 30 Grad Sonne, was natürlich total logisch ist, dass das Kraft kostet. Aber man denkt ja, man zieht es durch und dann ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dann ist der schlimmste Lauf, die Form ist weg, es bringt alles nichts, ist scheiße. So, ich höre auf zu laufen.
Du hast ja vorher Sandwich und Cappuccino reingehauen.
Ja.
Dann bist du irgendwo, wo du dich nicht auskennst und der Darm drückt und du denkst so, scheiße, Toilettenpapier habe ich auch nicht dabei. Dann klopfst du räudig bei irgendeinem Restaurant und fragst, wo die Lavatories sind. Genau so ist es. Und dann hast du auch so dieses Beachball-Spielen. Spielst du stundenlang Beachball, springst dahin im Rasen, Gras, Strand. Du siehst, ich bin völlig durch den Wind. Was halt ganz gut ist, dass ich ja tatsächlich auch gesagt habe, bis Berlin-Marathon kein Alkohol mehr.
Mhm.
Wenn so ein bisschen Weights auch runtergeht. Und das macht das ja noch schlimmer, wenn du dann, ich meine, das mache ich vor, das habe ich einmal gemacht, glaube ich, vor einer Schwimmeinheit im Frühjahr.
Das kannst du vergessen, ey.
Die ersten 1000 Meter waren gut, aber dann kam der Spritz wieder hoch und dann war es vorbei.
Aber es ist
genau, wie du beschrieben hast.
Aber im Urlaub kein Bierchen, ja, das ist jetzt tough.
Ja, muss aber.
Ziehst
das
gut
ist
durch.
Jetzt, ich meine, das sind echt nur noch, ja, was heißt, ich ziehe gut durch. Also, wie ich eben gesagt habe, so ein bisschen ziehe ich den Kopf noch aus der Schlinge raus.
Ja, ich sage ja, das wird, was ich gesagt habe, eine Sub 3.
Wenn die Kilometerumfänge schon wieder so von Montag bis nächsten Montag sind, der nächste Montag einschließlich, damit der Long Run noch in die Vorwoche zählt, dann, naja, gut, aber das war der Reisetag, da hätte es halt einfach keinen Sinn gemacht. Morgens ging auch nicht. Also, nee, bisher bin ich echt zufrieden. Wie gesagt, wie du es gesagt hast, das ist halt auch so, dann kennst du die Strecken nicht und ich bin halt echt kein Erlebnisläufer. Also ich hab dann auch gedacht, sag mal, warum genießt du das nicht, dass du jetzt hier irgendwie an der Küste langläufst, irgendwie so total schön, dann kommen da die ganzen Einheimischen mit ihren Hunden, die sind nicht angeleint, dann stehen die da so quer auf dem Weg und diese englischen Docken, die dann irgendwie so groß sind wie Pferde, für mich zumindest, dann kommst du da nicht dran vorbei und dann, ah. Oh.
Aber das ist auch, glaube ich, eine Einstellungssache. Du trainierst halt jetzt für ein Ziel wieder und für einen Marathon, du hast einen Plan und das ist ja dein Daily Mindset auch, ne? Also gerade als
voll,
Coach ist es, glaube ich, noch schwieriger, dieses so Erlebnisding. Ich finde, beim Radfahren kriegt man es immer nochmal einfacher hin, weil Radfahren auch anders ist irgendwie. Aber, oder so, wenn du dann Graveln gehst. Aber so
aber
beim
auch nur
Laufen.
Beim Graveln.
Ja.
Aber Straße zum Beispiel, wenn
hast
du
auch wieder
bist,
die Watts, ne?
Ja, stimmt. Das ist auch so. Da fährst du durch so einen Ort durch und dann denkst du, ey, jetzt fahre ich hier 20 Minuten durch irgendeinen Ort mit 90 Watt. Das ist doch Zeitverschwendung.
Ja, genau. Also genau das, weil du das ja im Kopf hast, so dieses, ja, das bringt ja jetzt nichts und ich muss meine Idee vom Plan irgendwie erfüllen und ich will was abarbeiten, um irgendwo hinzukommen und besser zu werden. Und dann sind so Sachen, die da natürlich in den Weg kommen. Und wie gesagt, vom Mindset, du beschäftigst dich damit tagtäglich, wie deine Athleten irgendwo hier nochmal 10 Gramm mehr Carbs aufnehmen können, da nochmal eine Stunde mehr in ihren Alltag reinkriegen an Training und da die Schwimmtechnik nochmal verbessern können und dann hast du nicht mal eine vernünftige Laufstrecke, wo du technisch nicht laufen kannst, weil du kein Trailläufer bist und das ist halt einfach, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin da auch so, bei mir ist es schon viel besser geworden, auch so durchs Gravelfahren, glaube ich, ist es bei mir deutlich besser geworden oder vielleicht ist es auch das Alter, aber sowas war bei mir zum Beispiel früher auch, wo ich noch so in den Anfängen des Studiums, wo ich dann mit Triathlon auch angefangen habe, da war auch irgendwann so, habe ich mir dann, das weiß ich noch wie heute, das ist auch so eine richtig geile Erinnerung. Du läufst ja mal durch den Stadtpark in Köln, da deine Runden und da sind natürlich im Stadtwald auch überall die ganzen Spaziergänger, die da sind. Und ich habe mich dann immer gefragt, wieso gehen Leute spazieren? So eine Zeitverschwendung. Wenn du dann raus willst, kannst du auch laufen gehen. Dann hat es wenigstens noch was gebracht.
Pure Energieverschwendung, spazieren zu gehen.
Komplett nutzlos.
Und dann, wenn du das erste Mal einen Kinderwagen schiebst und du wirst vom Läufer überholt, denkst du, scheiße, wie gerne würde ich jetzt laufen gehen und nicht in den Kinderwagen durch die Gegend schieben. Ja, aber das stimmt. Wobei ich eigentlich ja jetzt noch in einem Punkt der Vorbereitung bin, wobei du hast es gesagt, morgen sind tatsächlich 9x1000 auf dem Plan. Also Ah, oh, du hast es. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wo kann ich die laufen?
Wo kann ich die laufen? Am besten hast du so eine 500 Meter Runde oder so, die du, oder irgendwie eine kleine Runde, ja, die du halt reproduzieren kannst. Und
muss ich ausbaldowern.
Wo du nicht so hoch runter und so, sonst.
Ja, hier an der Küste ist wirklich alles nur rauf und runter. Ich habe auch schon überlegt. Ich
brauche eigentlich. Out and back oder so, eine Wendepunktstrecke. Out
and back, 1000 Meter geradeaus. Und wenn es leichtes Gefälle ist, ist es ja auch nicht schlimm, aber so eine 1000 Meter gerade, keine Autos, das werde ich hier auch irgendwo, werde ich das hier finden. Heute Nacht mache ich nochmal Google Maps Recherche und dann, ja. Da ist Komoot ja auch nicht so geil, ne, muss man sagen. Also das ist so, irgendwie, die geben dann
du schon könntest, Runden du an. Könntest, aber da musst du dir natürlich Premium holen, irgendwie bei Strava gibt es ja diese Heatmaps, da siehst du ja, wo dann viele Leute laufen und viele Leute Radfahren und so, und da könntest du dann gucken in der Region, aber ja, stimmt, ich habe das auch noch nie ausprobiert, ich habe es nur schon ein paar Mal gesehen und dachte eigentlich, das ist eigentlich ein cooles Feature.
Sowas ist dann halt schon cool, weißt du, wenn man dann halt einfach genau weiß, oder auch so ein Trackfinder. Es gibt ja Poolfinder, poolfinder.com, wo wirklich mehr oder weniger alle Pools eingetragen sind, auch dann so Vereinspools und wie du dann da rankommen kannst und wo du hinschreiben kannst, wo du anrufen kannst. Ich glaube, die Seite ist auch tatsächlich poolfinder.com, überall auf der Welt, also es ist echt eine coole Seite. Trackfinder, vielleicht gibt es sowas, ja, gebe ich mal ein, weil irgendwie die Briten sind ja auch so begeisterte Läufer, also wobei ich hier tatsächlich auch echt nicht viel gesehen habe bisher.
Vielleicht schreibst du Joe Skipper und fragst ihn mal so, hey Mate.
Meinst du, der kennt sich
überall? Hey, es gibt Trackfinder.
Gibt es?
Ja, trackfinder.com. Ah, das ja, ist aber Australien. .com.au. Boah, Alter, ist das geil.
Ist das global oder ist es wirklich nur in Australien?
Aber ich glaube, ich...
Oder Commonwealth. Commonwealth wird mir auch helfen. Commonwealth hilft mir schon. Ich bin im Commonwealth, insofern haut das schon hin.
Nils, ich dachte gerade, was sind das für geile Dirt-Tracks hier, bis ich dann realisiert habe,
kommt da
Hügel
oder?
Drin. Nee, Motocross.
Ah, guck mal. hätte man bei den Aussies auch drauf kommen können, dass es Motocross ist.
Ich wollte gerade schwärmen, was die da für geile Tracks haben.
Ach, herrlich. Und dann Abreisetag Sonntag habe ich natürlich die geilste Etappe wahrscheinlich der Tour de France verpasst. Hast du sie gesehen? Also bei mir natürlich als Fan von Wout van Aert und vom ganzen Wismar-Team, aber das war ja wirklich der absolute Knaller, diese Schlussetappe in Paris mit dem Anstieg nach Montmartre. Ich habe das dann nur in der Zusammenfassung gesehen, aber diese Dramatik, dass A, Wout van Aert gewonnen hat und B, dass er dann tatsächlich auch noch Poggi abgestellt hat beim Anstieg, das ist ja der absolute Wahnsinn.
Unfassbar. Also wie
hast
der
du
da
live, hast du sie live gesehen?
Ich habe leider auch nur die Zusammenfassung gesehen.
Aber wusstest du, wer gewinnt? Weil das macht ja einen großen Unterschied.
Nee, ich wusste es nicht. Oh, ich wusste geil. Nicht, wer gewinnt. Und ich wusste, wer gewinnt, als ich die Attacke von Wout gesehen habe. Weil wie der da reingestiefelt ist und wie der auch weiter durchgezogen hat und geguckt hat, ob noch wer dran ist und einfach weiter. Ich habe lange nicht mehr Wout so aggressiv irgendwo hochfahren sehen oder so. Und das war... Du hast es, das war auch purer Wille einfach nur.
Pure, der wollte es.
Und der wollte es einfach mehr, der war nicht der Stärkste. Und bei Poggi war
Poggi
so,
war satt, Poggi war satt. Doch,
er war satt und es war richtig hart. Ich habe die Tour gewonnen. Ich hätte die heute gewinnen können, aber der war auch müde ein bisschen wahrscheinlich. Und da hast du einfach gesehen, der hat gesehen, Wout will's heute mehr als ich. Und dann hat er es eingestanden und ihn fahren lassen. Aber
ich
geil.
Ich glaube, wenn Vingegaard das gewesen wäre, unabhängig davon, dass
dann
die Zeit...
Dann wäre er gefahren.
Der wäre gefahren. Unabhängig davon, dass die Zeit auch nicht mehr gezählt hätte. Aber ich glaube, er wäre hinterher gefahren. Dem hätte er den Sieg
nicht
gefahren.
Ich weiß nicht. Also Wout ist da... Also wie der da hochgestiegen ist.
Unglaublich, unglaublich.
Ich würde gerne mal das Pfeil sehen, was da, wie viel Watt da auf dem Pedal waren. Das ist... Also ich glaube, das war vierstellig, das ganze Ding da hoch.
Und hast du danach die ganzen Reels gesehen, was da für eine Stimmung war an diesem Anstieg?
Saugeil.
Auch wie die Fahrer sich dann haben feiern lassen, Laola gemacht und sowas alles. Das war ja, also was war da los auf dieser Schlussetappe? Das war ja wirklich nochmal, ich meine, da gehört ja echt Mut dazu, auch von Veranstalterseite, einfach zu sagen, nee, wir beenden jetzt diese Tour d'Honneur. Das hat einfach dann wirklich so bis Paris wird halt mehr oder weniger gefeiert und dann sobald sie auf dem Rundkurs sind am Lac de Triomphe, wird halt voll gefahren und jetzt war ja klar, dass wahrscheinlich kein Sprinter dieses Ding gewinnen wird oder sehr wahrscheinlich kein Sprinter dieses Ding gewinnen wird. Und dann, das war ja ein absoluter Erfolg. Also es war ja wirklich so sensationell, wie die ganze Stadt war ja voll. Das war ja Wahnsinn. Die standen
also
da ja Zehnerreihen am Anstieg.
Ich schätze, die haben das halt irgendwie dann bei Olympia gesehen, ne? Das
genau.
war genauso
ja, so
voll
war
da
es.
Und das
so
war ja auch so geil bei Olympia. Und man muss am Ende sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Klar kann man sagen, ja, es gibt jetzt keine Etappe mehr für die Sprinter, aber es gibt ja jetzt eine Etappe für Leute wie Wout van Aert und Mathieu
Total.
Van der Poels und diese Klassikerfahrer.
Voll. Mega.
Dass du da hinten nochmal dieses Prestige-Ding in Paris gewinnen kannst. Und sind wir mal ehrlich, Paris, die letzten 300 Meter waren interessant, sonst diese Etappe konntest du dir einfach komplett schenken, ja, weil die komplett irrelevant war. Auch vorher die Ausreißversuche, voll, das ist so flach, die werden immer wieder eingeholt. Es gibt einen Massensprint, genau, der ist dann interessant zu sehen, aber das ist dann eine Minute. Und jetzt das verglichen damit war ja, das ist ja eine komplett andere Nummer wieder gewesen.
Wie ein Klassiker.
Ne? Also wie ein Klassiker. Also das ist auch Ausreißer können da mehr und keine Ahnung, das ist dann, kannst am Ende nochmal debattieren, vielleicht macht man noch zwei Überfahrten weniger, dass dann halt vielleicht auch nochmal beim letzten Anstieg ein Sprinter mit einem Vollsprint mit drüber kommt. Aber es war schon, ja, geil, aber
dann haben die Zuschauer wieder weniger davon.
Ja,
es geht ja, nein, es geht ja auch darum, richtig, dass die halt einfach viermal da das Feld vorbeiballern sehen, ja, und so. Ja, das war wirklich richtig, richtig sensationell. Und ich meine, schlussendlich finde ich es irgendwie ganz menschlich und irgendwie auch ganz cool, dass Pogge jetzt dann doch so platt war. Also, dass man wirklich gesehen hat, der Typ ist einfach komplett drüber gegangen. Man hatte das ja am Ende so ein bisschen auch das Gefühl, dass er nicht mehr so 100, also er war definitiv nicht mehr so überragend wie in den ersten beiden Wochen. Also ich würde schon sagen, in der dritten Woche waren die beiden auf Augenhöhe. Auch wenn viele gesagt haben, dass halt Vingegaard mehr hätte angreifen müssen. Aber ich meine, man hat ja einfach gesehen, wenn Pogi angegriffen ist, dann war es für Pogi, dann war es für Vingegaard gerade so, dass er dranbleiben konnte. Und dann kannst du halt auch einfach nicht mehr drüber gehen.
Nee.
Genauso, wenn das halt probiert hat, dann ist halt Pogi dran geblieben. Und ich meine, ich weiß gar nicht genau, jetzt komme ich mit den Etappen so ein klein bisschen durcheinander, aber die eine Etappe ist halt Vingegaard mehr oder weniger komplett von vorne gefahren, die Moventoux-Etappe. Da hat Pogi sich einfach reingehangen. Dann die Etappe, wo Lipowitz auch so saustark gefahren ist, wo dann halt nochmal der Niederländer gewonnen hat, der die zweite Etappe gewonnen hat, wo viele gesagt haben, da hätte er früher angreifen müssen. Natürlich hatte Vingegaard da Schiss, dass wenn er früher angreift, dass dann Pogi wieder von hinten kommt und dann noch die Etappe gewinnt. Also das war einfach taktisch nicht anders möglich. Klar hätte man jetzt schlauerweise sagen können, wäre er 15 Sekunden später angetreten. Aber er wusste ja nicht, dass Pogi auch so am Limit ist. Also das muss man halt auch einfach auch sagen. Und jetzt dann halt am Ende so zu hören, dass Pogi wirklich so fertig ist, also auch mental so erschöpft ist, dass er halt einfach sagt, ey, ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr überhaupt noch mache. Ich mache mir jetzt Gedanken über die nächsten Jahre. Klar, WM will er fahren, aber dann hat er nächstes Jahr Bock, irgendwie Paris-Roubaix zu gewinnen. Das hat ihm dieses Jahr tierisch Spaß gemacht, wo er nur in großen Anführungsstrichen Zweiter geworden ist. Und dann tatsächlich auch schon über ein Karriereende 28 nach L.A. nachgedacht hat. Also das ist ja schon irgendwie auch ganz schön krass. Aber da siehst du halt mal, dass auch für solche jungen Leute, ich meine, man darf nicht vergessen, er ist 25, also da fängt normalerweise, haben die Karrieren in dem Alter erst angefangen, da haben wir schon mal drüber geredet, wie es kommt, dass junge Fahrer wie jetzt eben auch Lipowitz, der das ja echt unfassbar stark durchgezogen hat und sich da ja wirklich in der Weltspitze, ich meine, der war vorher schon Dauphiné Libéré, genau das gleiche Ergebnis, Paris-Nizza Zweiter geworden, Vuelta letztes Jahr Siebter geworden, also wirklich eine lineare Entwicklung, aber der Typ ist jetzt halt einfach absolute Weltspitze. Und da haben wir drüber geredet, dass halt einfach das Volumen auch schon im Alter von 18, 19, 20 viel, viel höher ist bei den Pro-Tour-Fahrern, dass sie jetzt nicht mehr langsam rangeführt werden, sondern dass sie halt einfach ab dem ersten Jahr in den Pro-Tours wirklich komplett so trainieren wie alle anderen auch, weil man halt einfach festgestellt hat, die sich durchsetzen, die können das ab, wie halt auch ein Lipowitz, der trainiert nicht mehr viel weniger als die anderen, sondern macht genau das Gleiche. Und dann wird halt einfach mit jedem Jahr dann nochmal mehr Lebenskilometern von draufgesetzt. Aber das zeigt halt auch, dass halt so ein Pogi mit 25 Jahren und 4 Tour de France-Siegen halt einfach auch schon wirklich erschöpft ist. Also dass es halt nicht so nebenbei geht. Und das ist ja wirklich ein Fahrer, dem das wahnsinnig viel Spaß macht. Das merkt man ja. Der hat halt einfach Bock, die Frühjahrsklassiker zu fahren. Aber das Ganze hat halt auch seinen Preis. Also es ist halt nicht so, dass es mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt wird, auch wenn es sehr häufig bei ihm so wirkt.
Ich glaube, das ist auch das Größte. Der sieht ja halt auch nie so richtig fertig aus und kann immer noch mal einen drüber setzen und bleibt halt sitzen und sprintet nicht im Stehen.
Ja, wobei in der dritten Vollgas. Woche fand ich tatsächlich, hat man das eben angesehen.
Genau, da also ist es dann auch mal angesehen bei manchen Etappen, genau, wo er dann diesen 10-Kilometer-Anstieg, da der nicht irgendwie geplant war, voll gefahren ist und so.
Ja.
Da hast du dann sowas mal gesehen, aber sonst siehst du es ja oft nicht. Und deswegen wirkt das ja mit so einer Leichtigkeit immer. Deswegen, ja, aber einfach krass, was er da wieder gemacht hat. Und aber auch dann wiederum gut zu hören, dass das irgendwie dann doch auch anstrengend ist und nicht alles irgendwie wirklich aus dem Ärmel geschüttet ist, weil sonst,
genau,
sonst müsste man sich wieder in eine andere Richtung Gedanken machen. Also wartet mal ab. Aber du hast eben angesprochen, was die auch im Training machen und wie du trainierst. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. ob du bei Chebbe Kindl auf Insta die letzten Tage geschaut hast. Der war ja die ganze Zeit mit den Jayco Alula Pros unterwegs. Sein Coach ist ja auch da bei Jayco. Genau. Und er hatte jetzt gestern geschrieben, dass sein Coach eben mit der Idee, die Idee hatte, irgendwie da die Jungs für die Vuelta Prep da dazu zu kommen und mit denen zu trainieren. Und er hat geschrieben, noch 3 Tage und dann habe ich den härtesten Trainingsblocks ever hinter mir.
Oh, krass. Aber hat er auch Inhalte geschrieben oder was?
Nee, er hat keine Inhalte geschrieben, aber das müssen wir nochmal aus ihm rauskitzeln. Aber ne, weil das gerade so, es kam mir so, deswegen habe ich es gerade mal aufgemacht, wo du es gesagt hast, mir sofort dieser Post gerade wieder eingefallen von Chebbe, wo du sagst, okay, die trainieren so hart, auch schon in jungen Jahren. Und ich meine, Chebbe haben wir selber auch schon erlebt und gesehen, was der auch trainiert und wo der da mit Fred dann in der Höhe war und sowas. Also das ist ja nicht so, als wenn er sonst nur 15 bis 20 Stunden lockeres Training macht, sondern das ist schon dann irgendwie krass, krass zu lesen und mich interessiert wirklich, was war das Härteste? Also was hat er gemacht? Was war anders? Und das ist schon interessant.
Aber da würde ich sagen, lass uns doch mal versuchen, Chebbe vielleicht nächstes oder übernächstes Mal einzuladen. Das wäre ja eigentlich schon cool, weil dann können wir nochmal ein bisschen über Paris reden. Das wollten wir eh schon mal machen. Mhm. Und gerade jetzt so nach der Tour de France oder auch während der Frauentour de France, auch jetzt wieder Schande auf unser Haupt, haben wir ja schon Ärger gekriegt, dass wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Ich muss aber auch zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt tatsächlich auch noch gar nichts gesehen habe. Also weil ich einfach jetzt auch, wie gesagt, mich die letzten Tage da rausgezogen habe und weder Fernsehen noch Internet, also Internet schon das Nötigste, aber jetzt auch Instagram aufs Nötigste reduziert hat, zum Teil gar nicht geguckt habe. Und wenn ich jetzt, glaube ich, auch noch gesagt hätte, ich setze mich jetzt 2-3 Stunden am Tag vor den Fernseher, um Tour de France der Frauen zu gucken, dann oder auch Tour de France der Männer, würde ich jetzt im Urlaub auch nicht machen. Aber die läuft jetzt ja auch gerade, insofern wird das jetzt schon passen, da von Chebbe sowas auch mal zu hören, weil ich habe mit ihm vor einer Woche geschrieben, als er in der Höhe war und er hat einfach geschrieben hat, dass es so krass professionell ist und der Podcast, den ich gehört habe, der war ja mit Peter Leo, seinem Trainer und ich bin mir gar nicht genau sicher, ob das Greg Bennett war oder war das Joël Filliol. Ich glaube, das war Joël Filliol Podcast mit Peter Leo. Und da ging es nämlich genau darum, was ich eben gesagt habe, dass halt einfach die U23-Fahrer jetzt schon wesentlich mehr trainieren, wesentlich höheres Volumen haben, weil der Peter Leo halt auch sehr viel Ahnung vom Triathlon hat. Und das ist ja der Chebbe auf dem Rad, glaube ich, betreut. Oder ich weiß gar nicht, ob er die Gesamtkonzeptionierung macht. Also wäre das ja eigentlich super spannend, mal zu hören, auch so ein bisschen dieser Unterschied. Wie ist ein Trainingslager, Höhentrainingslager, wenn Chebbe mit Fred in der Höhe ist? Und wie war jetzt das Höhentrainingslager mit den Jungs von Aluja? Denn das hatte Chebbe mir geschrieben, als ich den Long Ride mit der Truppe gemacht habe an die Ostsee. Dann hat nämlich Chebbe mir geschrieben, ah, wir sind heute auch 210 Kilometer gefahren. Und dann hat er geschrieben, ja, ich bin heute Morgen aber noch einen Zehner gelaufen. Und dann habe ich auch geschrieben, und ich glaube, ihr habt auch geringfügig mehr Höhenmeter gemacht als wir auf dem Weg nach Scharbeutz und zurück. Und dann meinte er, das kommt auch noch dazu. Insofern finde ich das eine super gute Idee, Chebbe da mal einzuladen, weil das ja wirklich mega spannend wäre, das mal zu hören. A, was für ihn halt so ein sauharter Trainingsblock ist und halt auch, was die Unterschiede anbelangt. Und wie er es auch geschafft hat, noch die beiden anderen Disziplinen, Schwimmen und Laufen, in so ein Camp zu integrieren. Das hatte ich vorher gedacht. Also ist eigentlich ein ganz cooles Ding und könnte mir vorstellen, dass Chebbe da auch Lust zu hat.
Ja, ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Also das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ich frage ihn direkt mal. Und Tour de France der Frauen habe ich immer die Zusammenfassung geguckt abends, muss ich sagen, weil ich das oftmals wirklich dann noch spannender finde als die der Männer, wenn dann halt Pogi so weit vorne ist und alleine weg. Am Anfang waren es jetzt ja auch nur die Sprintetappen. Sprintetappen finde ich generell auch nicht so richtig interessant, muss ich sagen. Heute habe ich noch nicht geguckt, das muss ich noch nach dem Podcast nachholen. Wahrscheinlich wie spät, je nachdem wie spät es heute wird, wie lange wir wieder aufnehmen. Vielleicht auch erst morgen. Aber die Etappe gestern habe ich gesehen und das war die erste, wo so drei Berge hintereinander kamen. Und da ging es schon so richtig wieder ab bei den Frauen auch. Wo halt dann die ersten Attacken gegangen sind und halt alle, die irgendwie im Gesamtklassement mitführen wollen, um Demi Wollering, Kasia Nevadova und so, das ist alle mit dabei und sich gegenseitig so hart attackiert und für mich ist gefühlt das Ding halt viel, viel offener als bei den Männern und daher finde ich also auch so Frauen, die Klassiker und so, ich guck die richtig, richtig gerne, muss ich sagen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wo wir über Paris-Roubaix oder so gesprochen haben. Ich liebe halt einfach Sport, der am Limit ist und wo du aber nicht weißt, wer vorher schon gewinnt.
Ja, das
so, ist das ist so, deswegen, das ist halt, ja, wenn du sonst weißt, Pogi ist dabei und gewinnt schon, ist krasser Sport und richtig krass mit anzusehen. Und ich finde immer, das ist so unfassbar, was für ein Level der irgendwie erreicht hat, aber es macht es dann halt auch manchmal ein bisschen zu vorhersehbar und zu langweilig. Und deswegen gucke ich die Sachen mir immer an. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, die gibt es ja noch nicht so lange, dass da immer auch die Zusammenfassungen der Frauen sind und sowas. Und man kennt halt jetzt die, klar, 5, 6, 7 Guten, aber es sind auch richtig, richtig viele Fahrerinnen dann eben im Feld, von denen ich noch nie was gehört habe, weil man sich einfach noch nicht so lange damit eben wirklich auch beschäftigt. Was ja aber geil ist, dass es jetzt der Fall ist und dass es passiert, dass es auch immer mehr einfach in die Öffentlichkeit kommt und man das auch dann geil da gereicht bekommt sozusagen. Also es ist so auch einfach wie bei den Männern deine 9, 10 Minuten Zusammenfassung am Abend gucken kannst und dann bist du up to date. Also die kannst du dir schon rausschneiden jetzt. Ja, das lohnt sich. Kann ich dir sagen, das kannst du dir angucken. Es lohnt sich. Aber 10 Minuten hast du.
Na, das habe ich, aber das Fiese ist ja, dass du hier ARD, und da muss ich sagen, fand ich...
YouTube, du gehst einfach auf YouTube.
Aber ARD, und dann guckst, ARD wird nicht gezeigt.
Da, YouTube kannst du natürlich ARD und ZDF gucken.
Aber nicht im Ausland.
Ja, natürlich. Über YouTube
bin ich mir nicht sicher.
Nils.
Ist das so?
Nils.
Also die Zusammenfassung von der letzten Tour-Etappe der Männer war nicht da.
Glaubst du, du kannst doch nicht einen YouTube-Channel im Ausland irgendwo sperren, in Deutschland, das ist der Blödsinn.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Irgendwie urheberrechtlich oder so?
Das würde mich sehr, also nein. Vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn.
Nicky Boy, pass auf, ich gehe jetzt mal rein.
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das wäre mir...
ARD, Tour de France, letzte Etappe.
Ja. Über YouTube. Und dann gibst du ARD ein, gehst da drauf.
Eurosport.
Sportshow.
TNT, nee.
Also ich gucke immer TNT. Ich gucke immer TNT oder Eurosport.
Aber ist nichts von...
Aber jetzt geh doch mal auf, das interessiert mich jetzt wirklich.
Nein, geht nicht.
Hast du ARD eingegeben?
ARD, Tour de France, letzte Etappe. YouTube kommt nicht. Wirklich nicht.
Das gibt's ja nicht.
Kein Witz.
Wie, ich wüsste, ich...
Urheberrechtlich. Du darfst im Ausland, darfst du ARD nicht zeigen. Das ist kein Witz. Eurosport ist alles da, TNT ist alles da. Aber nichts von ARD. Wirklich nicht. Keine Etappe.
Ja, das ist über Geoblocking wahrscheinlich, ne? Weil du kannst es bei YouTube nirgendwo einstellen. Also ich meine, ich lade ja sehr viel bei YouTube hoch und kenne da das Backend, aber dann ist es wahrscheinlich noch anders.
Ist krass, oder?
Ja gut, dann musst du ein VPN benutzen. Dann könntest du es gucken.
Ich weiß doch nicht, was VPN ist. Du kennst mich da.
Erklär ich dir mal. Aber der gaukelt dir vor, gut, dass du dann in Deutschland bist.
Ich gucke es dann über Eurosport oder über TNT. TNT finde ich auch cool. Genau. Das sind einfach auch geile Kommentatoren. Die sind halt einfach witzig mit Robbie McEwen und so. Die sind halt auch mal so ein bisschen herrlich prollig irgendwie. Das ist schon cool.
Ach, Junge, das ist ja echt krass.
Und die haben sich ja alle extrem gefreut, dass Wout die letzte Etappe gewonnen
hat. Ja.
Das ist schon wirklich krass. Und dann, was ich aber gesehen habe, aber auch nur, weil Basti mir es zugeschickt hat, hast du schon dieses geile Reel gesehen von Sam Laidlow,
Ja.
Also der Typ ist einfach witzig. Das ist einfach jedes Mal wieder so, der Typ, also die Tatsache, dass er jetzt das Ding einfach nur validieren wollte und gesagt hat, er startet in Leeds und dann haut er da so ein Ding raus. Ich meine, das ist wirklich eine schwere Strecke, knapp über 8 Stunden. Wieder irgendwie, was ist er gerannt? 2:39, ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, aber er war einfach wieder unfassbar schnell und ich glaube, die Siegerzeit war 8:06.
Also ich sag mal so, der hat halt alle sowas von in Grund und Boden gerammt da. Das ist einfach krass gewesen. Also wenn du dir das überlegst, ich mach's mal ganz kurz auf, dass wir auch hier die Zeiten haben. Der Zweite hat eine 8:24 gemacht, er hat eine 8:10 gemacht. Er hat dem Zweiten schöne Viertelstunde gegeben beim Rennen, wo er einfach nur validieren wollte.
Und das wohlgemerkt 3 Wochen nach Rot.
3 Wochen nach Rot, 2:41:15 ist er gelaufen.
Das Witzige ist, es deckt sich mit dem, was wir ja im Podcast letzte Woche besprochen haben, dass man eigentlich 3 Wochen nach der Langdistanz wieder so einen kleinen Peak hat.
Du hast gesagt, da kann man geil eine Olympische machen oder so.
Ja, aber Sam Laidlow macht halt auch eine sehr gute Langdistanz dann. Den kann man jetzt auch nicht mit jedem vergleichen, aber es ist schon wirklich Houdini. Krass. Die Frage ist halt tatsächlich jetzt, was macht das mit ihm mit Nizza? Aber motivationstechnisch ist es natürlich der Knaller. Es ist wirklich krass und ich meine, man weiß ja vorher.
Nizza ist jetzt motivationstechnisch der Knaller und selbst wenn das jetzt dann nicht irgendwie 100% geil wird, Rot gewonnen, Leeds gewonnen, die Saison ist schon wieder gut, ne? Sponsoren geil repräsentiert, auch ja, so dieses. Klar. Das Ding ist doch auch, ganz im Ernst, hätte jetzt Ironman Leeds einfach so gewonnen, hätte doch keiner drüber geredet, weil dann hättest du gesagt, ja, da war ja auch kaum wer am Start und das ist Ironman Leeds, der ist jetzt nicht so im Spotlight, das ist kein Pro-Race, das ist, also nicht von der Pro-Series eben. Das ist jetzt nicht ein Rennen, wo so riesen Triathlon-Spotlight drauf ist, obwohl es auch ein geiles Rennen ist. Aber so, dass der jeder denkt, er validiert da und dann reißt er da so ein Ding ab, dann reden halt auch alle wieder drüber, ne? Also ja. Auch so von der Vermarktungssicht ist der einfach auch da Vollprofi und hat es einfach wieder richtig geil gespielt und ich war so völlig überrascht und dann kam jetzt noch on top dieses geile Reel, wo er dann mit dem Age Cooper, wer es nicht gesehen hat, er ist so in Führung liegend bei dem Rennen und ein Age Cooper überholt ihn auf einmal super schnell in Aero-Position berghoch und er guckt in die Kamera so, what the fuck ist jetzt los? Und dann ein paar Meter weiter steht der Age Cooper aber fast am Streckenrand und Sam freut sich so sehr, sagt hier, packt das auf jeden Fall ins Screen und klatscht mit dem ab. So einfach unfassbar sympathisch.
Und ja, und der andere meint ja dann irgendwie, please share it oder irgendwie sowas.
Nee, ich glaube, das hat Sam gerufen.
Ich glaube, das war der Altersklassenathlet, aber I don't know, auf jeden Fall war es so oder so eine super geile Aktion.
Es kann auch sein, dass der Altersklassenathlet gerufen
Ich glaube, es war der Altersklassenathlet.
Egal, wer es gerufen hat, das ist einfach Weltklasse gewesen.
Der gedacht hat, einmal in seinem Leben überhole ich den Hawaii-Sieger, den Ironman-Weltmeister Hawaii-Sieger ist er nicht, das muss er noch werden. Aber super, super cool. Ja, wie du es gesagt hast, auch wenn sonst keiner am Start war, wer auch nicht am Start war und das passt irgendwie auch wieder, wo ich mir echt die Haare rauf, Ruben 10 Points, bereitet sich irgendwie, glaube ich, jetzt auch mit neuem Trainer zielgerichtet auf eine Langdistanz vor. Dann startet er am Wochenende davor, was ja völlig legitim ist bei diesem, was ist das, Truma-Triathlon, glaube ich. War das der Truma-Triathlon?
Ja.
Aber macht dann Freitag Sea-Crossing, Samstag Sprintdistanz und Sonntag das Hauptrennen. Wo ich schon so denke, Alter, wenn du am Wochenende danach eine Langdistanz machen willst, dann mach doch irgendwie das Hauptrennen als letzten Hit-Out, aber mach doch nicht ein Sea-Crossing, eine Sprintdistanz und eine, das ist ja eine verlängerte olympische Distanz oder eine Halbdistanz, glaube ich, sogar eine Halbdistanz, wo er dann auch nicht gewonnen hat, sondern wo dann, wo er, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden ist. Und dann ist er die Woche drauf krank.
Magen-Darm, ne?
Ja, klar kann man jetzt irgendwie sagen, Pech gehabt. Und aber warum macht man am Tag, das Wochenende davor so einen Kram? Das verstehe ich einfach nicht. Der Typ ist, der gibt mir echt immer wieder Rätsel auf. Ich meine, wir haben da schon so oft drüber geredet und das ist ja irgendwie auch cool, dadurch bleibt er im Gespräch, aber halt auf andere Art und Weise. Und ich denke immer, Alter, Ruben, mach doch mal eine Langdistanz, richtig gut vorbereitet, irgendwie schlau durchdachten Plan und zieh das Ding durch. Aber wahrscheinlich ist der Käse gegessen. Ich glaube nicht, dass da irgendwann nochmal so eine richtige Langdistanz kommt, wo man sagt, da hat er das abgerufen, was er drauf hat. Was ja total schade wäre. Also das ist ja.
Das ist echt schade, ja.
Ja, oder wie siehst du das?
Ja, nee, absolut. Also klar, Magen-Darm kann man jetzt sagen, kannst du dir überall reinholen, aber natürlich, wenn du halt an einem Wochenende drei Rennen machst, dann ist das Immunsystem natürlich auch anders aufgestellt, als wenn du jetzt völlig ausgeruht und gut getapert irgendwo anreist beim Wettkampf. Also ich fände es, wie gesagt, auch, wie du gesagt hast, es wäre einfach, ich wünsche es ihm, dass er wenigstens nochmal einmal das alles zusammenkriegt und seine Skills und Laborwerte auf die Straße bekommt, die PS, und dass wir dann mal sehen, was möglich ist bei ihm. Es bleibt weiter spannend, wie du gesagt hast.
Das ist
definitiv so. Das ist dann das Gegenteil von dem, was jetzt Sam Laidlaw gemacht hat.
Tun hat er gesagt, ist jetzt der nächste
Schritt. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Ich meine, das ist ja. Ich meine, gibt es auch wieder das Gegenbeispiel. Jonas Schomburg hat es auch gut geklappt in Rot mit dem Zweiten, aber hätte der irgendwie das Rennen in Frankfurt gehabt, hätte er wahrscheinlich gewonnen, weil das hat er ja auch gesagt. Er hat nicht die Beine gehabt wie die Woche vorher in Frankfurt. Und wenn du jetzt Thun machst, wann ist denn Thun? Jetzt in 2 Wochen, in 3 Wochen?
In 3 Wochen, meine ich.
Das ist ja auch, wenn du dich jetzt auf eine Langdistanz vorbereitest und du ne auch Mindset und trainingstechnisch und so und dann ist die jetzt nochmal 4 Wochen später. Ja, das ist ja auch nicht das Gleiche, als wenn du, wie gesagt, mal fokussierst dich auf ein Ding, vorbereitest irgendwie. Also natürlich kann da ein geiles Ergebnis bei rauskommen, aber da wird dann nicht das Ergebnis rauskommen, als wenn du gesagt hast, das ist 100% Fokus und du hast es auch im Kopf und trainierst auf diesen einen Tag halt hin und weißt, da will ich Leistungen bringen. Aber gut, wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht schießt du das Ding auch am Ende ab. Das ist ja, wie heißt es, totgeglaubte Leben länger. Das ist, manchmal braucht es ja sowas, dass abgeschrieben wird, Druck geht raus und dann auf einmal kommt doch alles zusammen.
Ach, aber ich glaube, Druck hat er doch eigentlich gar nicht mehr, nee, oder? Ich glaube, über diesen Punkt ist er hinaus, dass da jetzt irgendwie die Leute erwarten, dass da jetzt irgendwie ein Ironman-Sieg kommt oder so. Ich glaube, das ist einfach...
Bei dir erwarten die Leute jetzt eine 2,48, nachdem du das groß angekündigt hast.
Ja, ja, deswegen laufe ich auch
du
hier.
Hast Druck. Jetzt, du deswegen, hast hier
ich,
Druck.
Ich habe Druck.
Ach so, ich habe übrigens auch noch...
Elementarer Druck.
Ich hab übrigens auch noch... So meine Idee, dann ganz am Anfang bei euch mitzulaufen und so, die funktioniert auch nicht, weil ich habe dann jetzt nochmal, ich bin nächste Woche Freitag nochmal beim Orthopäden zum nächsten Check-up. Ich habe jetzt aber das erste Mal nochmal so, also Radfahren und Schwimmen darf ich ja auf der Rolle jetzt anfangen, Schwimmen geht auch, ist auch super und habe dann nochmal so gefragt, so ja, hier kann ich noch irgendwas machen, um die leichte Schwellung, die noch drin ist, noch besser rauszukriegen und so, noch irgendwie kühlen, wie oft soll ich was machen. Und dann habe ich dann gesagt, so jetzt, ich frage jetzt auch nochmal ganz konkret, wie es aussieht, ab wann ich wieder laufen kann, wie da so die Prognose ist. Und die ist so 3 Monate nicht.
Oh, ehrlich?
Mhm.
Krass, weil einfach also die Erschütterung dann doch...
Ja,
so,
weil...
Na,
es ist halt ja, ist halt Laufen ist halt dann nochmal
was anderes,
ne? Und gerade Radfahren ist ja sogar noch schonender, wenn du jetzt da nicht immer mit 1000 Watt Sprints fährst, als jetzt irgendwie gehen, weil einfach viel weniger Gewicht eben auch drauf lastet. Und klar, alles beim Laufen, Haltemuskulatur wird irgendwann müde, wenn du läufst und dann länger läufst und dann geht es halt natürlich eher wieder aufs Gelenk. Und ja, ich will ja auch, dass es langfristig jetzt wieder gut wird, das heißt, da mache ich auch keine Experimente. Das heißt, ich werde jetzt erstmal an meiner Radperformance wieder und an meiner Schwimmperformance arbeiten jetzt. Also es
aber
ist auch, so jetzt Girona S-Grail und so dann im Oktober, das wird sehr eng.
Aber wie waren die ersten Einheiten jetzt? Du hast ja geschrieben, dass du schon 2 oder 3 Mal auf der Rolle warst? Oder wie
ich war es? Jetzt schon 1, 2, 3, 4 Mal auf der Rolle war ich jetzt schon.
Und auch schon mit Clickies?
Auch
oder?
Wieder. Ja, ja, ja. Jetzt das erste Mal halt ohne. Und dann habe ich Clicky angezogen, aber halt quasi den Boa-Verschluss nicht zugemacht, sondern halt aufgelassen. Und jetzt heute habe ich mal so leicht angedreht, aber ja, du bist ja, ich knick nicht krass ab, hab nicht so einen spitzen Fuß oder so auf dem Rad, sondern stehe eigentlich da satt drauf die ganze Zeit. Und bei mir ist jetzt klar, das kommt dann durch die Durchblutung und durch Schwitzen und so auch, aber nach dem Radfahren ist die Schwellung auch am besten.
Aber
also
hast du
so direkt danach ist es am besten. Hab ich was?
Hast du denn noch einen Stützverband oder sowas? Oder
nee, hatte ich nie. Ich hatte nur 2 Pflaster.
Okay.
Und 2 Pflaster und that's it. Mehr hatte ich nicht. Und die Krücken halt am Anfang, die ersten 2 Wochen.
Ja, ja,
also die ersten 2 Wochen ja nur mit 10 bis 20 Kilo belasten. Also da wirklich 2 Wochen habe ich auch durchgezogen, bin auf Krücken gegangen, beziehungsweise 13 Tage und den 14. Tag bin ich dann nur noch auf einer Krücke gegangen. Da habe ich so leicht angetestet und ja, ich hatte ja auch dann da keine Schmerzen und nichts. Und jetzt halt dann ja Radfahren und Schwimmen werde ich jetzt nochmal wieder ausprobieren. Aber ja, Laufen ist erstmal für 3 Monate gestrichen und jetzt siehst du halt nur noch so 2 ganz, ganz mini kleine Wunden, die halt Fäden sind gezogen. Das ist krass. Also du siehst eigentlich fast gar nichts da, außer dass halt noch ein bisschen Schwellung drin ist.
Und machst du denn physiotherapeutische Übungen? Also machst du irgendwie so Fußgelenksmobilität oder irgendwelche Kräftigung mit Therabändern oder so? Oder?
Naja, also so Kräftigung so im Moment jetzt noch nicht. Und ich hatte jetzt dann auch nochmal gefragt, wie es jetzt aussieht mit Physiogeschichten. Und er meinte, ja, brauchst du eigentlich erstmal noch nicht groß machen, wenn du Rad fährst und wenn du schwimmen gehst, super. Weil ein Fußgelenk bewegt sich ja genau in 2 Richtungen, nach oben und nach unten. Und wenn du da die Bewegung hast, ich habe ja eh noch nicht wieder Full Range of Motion, weil ja eben die Schwellung noch drin ist. Und was willst du da jetzt groß machen? Also ich kann ja selber meinen Fuß hochlegen und nach vorne und nach hinten bewegen. Da brauche ich jetzt nicht wen, der das manuell noch irgendwie macht.
Ja.
Und von daher... Ja, jetzt dann da einfach nochmal abwarten, Radfahren, schwimmen und gucken, dass die Schwellung rausgeht und dann ja danach einfach schauen, dass man noch stärker aufbaut. Aber jetzt so mit Krafttraining und so ist genau das Gleiche wie mit Laufen, erstmal vorsichtig sein.
Und bist du in die Pedalen ganz normal eingeklinkt oder hast du die Schuhe dann am Pedal wie beim Triathlon angezogen?
Nee, ich bin ja auf der Rolle, der Schuh ist eingeklickt.
Ja, genau.
Und dann ziehe ich den an wie beim... wie beim Triathlon und ich mache es dann sogar so, dass ich mit dem anderen ganz normal sogar ausklicke, mit dem auf den Boden steigen und dann den einen aus. Also da bin ich schon noch vorsichtig, dass ich da nicht irgendeine blöde Scherbewegung habe oder so, die ich nicht haben will. Genau. Das ist so, das sind so die zwei Momente, ein- und aussteigen aus dem Schuh, wo ich am vorsichtigsten am ganzen Tag bin.
Absolut.
Dass da eben nichts passiert. Und genau, ja, jetzt habe ich schon Tobi Hermannsdörfer geschrieben, dem auch gesagt, so hier, sobald da wieder was geht, komme ich nochmal vorbei. Aber ich sage, ich pack dich ein, du wolltest ja auch immer nochmal eine Nachhilfestunde bei Tobi. Dann fahren wir da nochmal runter.
Besser nach dem Berlin-Marathon, sonst macht er mich wahrscheinlich so kaputt, dass ich gar nicht laufen kann.
Ja, oder der findet bei dir auch irgendwas, was kaputt ist. Der hat ja das bei mir, lustigerweise, hatte ich das eigentlich schon mal erzählt? Ja, hatte ich erzählt, ne? Mit diesem Test hat er ja... Das, was fest war, war
ja
eben genau dieser Überstand, diese Kalkablagerung, was es blockiert hat im Gelenk.
Ja, ja, klar.
So, also, und Tobi hat da schon gesagt, wenn das nicht besser wird, lass es nochmal abklären und so. Du kennst ja mich dann. Ich sage, ja, aber ich merke ja nichts fast schon.
Ja, oh, das ist echt so keine Schmerz. Aber ist es denn jetzt im Alltag noch präsent?
Nein, also null. Nein,
ich meine auch bei dir im Kopf nicht. Also es ist auch nicht so, wenn du jetzt irgendwie Treppen runtergehst, dass du denkst, oh, ich hätte mal ein bisschen vorsichtiger runtergehen sollen oder sowas. Oder
nee.
Gar nicht.
Gar nicht. Also ich passe halt natürlich trotzdem auf, weil ich keinen Bock, also ich will halt, dass es dann wirklich weg ist. So, ne? Also ich gehe jetzt kein Risiko irgendwie wieder ein. Und ja, jetzt muss ich gucken, was setze ich mir für ein Ziel. Und das Geile ist, ich bin ja jetzt immer so dann, ich meine, am Anfang eine halbe Stunde gefahren, jetzt bin ich eine Stunde gefahren schon mal. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ich habe mich schon mal so ein bisschen rangetastet jetzt. Gestern bin ich im langen Trikot gefahren, weil ich mir überlegt habe, ich mache jetzt schön einfach die Stunde Heat Prep, um den Reiz zu erhöhen, wenn ich nur eine Stunde fahre, dass ich halt aus dieser Stunde das Maximale raushole. Und so fürs Gefühl, oh, war leck mich am Arsch. Das ist, also ich hatte dann wirklich das Langarm-Trikot an, Fenster zu, Ventilator und so. Und dann, wenn du Richtung 38 Grad gehst, 38,2, 3, 4, dann hast du auf einmal Schwellenpuls, ne?
Also du hast es mit Core gemacht?
Ja, mit dem Core-Sensor. Und du kannst ja, also Jan hat das ja eingebaut bei uns im Push in the Mids Club im Radraum. Hast du ja einmal die Anzeige vom Core, wie viel Grad du hast und auch den Heat-Strain-Index, kriegst du live angezeigt quasi. Dass du halt genau weißt, okay, in welche Zonen will ich und da kannst du dann ja da reingehen. Klar, du weißt es ja, du schreibst ja gerade die Trainingspläne dafür.
Du warst in der Dreier, absolut.
Ich bin ja jetzt so langsam hoch. Ich hatte am Anfang noch so Fenster auf, weil ich das noch gar nicht gemacht habe, ich will mich da jetzt so nicht direkt Vollgas, sondern ein bisschen rantasten und bin dann so 35 Minuten von 1 auf 2 hoch und dann habe ich das Fenster nochmal zugemacht und bin dann nochmal 20 Minuten eben in der Dreier gefahren.
Okay, das ist ja gut.
Aber du hast dann echt schön Puls 160, ne?
Ja, ja, aber da musst du natürlich aufpassen, den kannst du eigentlich dann auch wieder reduzieren. Also der Schlüssel ist es ja, dass der Puls eben nicht so hoch geht, weil dann halt einfach der Stress zu groß ist. Also
ja, ja, hatte ich dann. Ich habe dann wieder ich hatte so Kopfbubbern. Ich habe dann den Ventilator angemacht, auf meinen Kopf gestellt, aber alles andere zu und angelassen. Und dann ist der Puls so auf 155 gegangen und die Temperatur hat sich ganz gut stabilisiert, da wo sie hin soll. Also ja, jetzt werde ich damit nochmal weiter experimentieren. Jetzt werde ich nochmal dann das nächste Mal eine halbe Stunde in dem Bereich fahren. Und das so langsam nach oben packen. Aber du musst halt wirklich, ich habe dann gedacht, am Anfang irgendwie, ich bin das allererste Mal so aus Zufall so fast schon in diese Zone reingegangen, deswegen kam ich überhaupt drauf und hatte gar nicht so viel an. Dann dachte ich so, ja, lange am Trikot an und dann alles aus, dann geht das schon. Aber um dann wirklich schnell dahin zu kommen, musst du dich dann doch viel, viel wärmer anziehen.
Ja, ja.
Und
ja, vor allem du musst auch nicht nur ein langer Trikot, sondern im besten Fall wirklich eine Regenjacke.
Ja, ja,
die
genau.
Einfach nochmal anders isoliert, die atmet halt einfach schlechter. Das macht halt tatsächlich auch nochmal einen riesengroßen Unterschied, damit halt wirklich einfach die Flüssigkeit auch nicht durch die Baumwolle ausweichen kann.
Genau, und nicht kühlt.
Nicht kühlt, genau, das ist das Entscheidende daran, dass es halt nicht kühlt. Und das Problem ist, das wirst du merken, dass je mehr sich dein Körper an die Hitze gewöhnt, desto länger brauchst du ja auch, um da reinzukommen. Mhm. Das ist ja das Perverse daran. Also das ist ein Zustand, den du dann kennst nach 2-3 Mal. Das heißt, dann musst du wirklich noch härter fahren oder dir noch mehr anziehen, um halt in diesen Bereich zu kommen. Und das ist auch tatsächlich das, was viele Athleten, die es halt machen, berichten, dass es halt einfach vom Kopf her wirklich sehr, sehr fordernd ist. Also es ist halt wirklich, man muss das echt wollen und natürlich.
Und auch danach bist du ein Malle in der Birne. Also.
Genau, du hast dich wahrscheinlich auch nicht gewogen vorher und hinterher.
Nee.
Das musst du natürlich eigentlich auch machen, damit du wirklich deinen Flüssigkeitshaushalt wirklich genau entsprechend ausgleichst, dass du dich halt unbekleidet vorher wiegst, unbekleidet hinterher wiegst, damit du wirklich siehst, wie viel habe ich halt einfach verloren und das dann dementsprechend ausgleichst. Also das ist nicht so ohne und das ist auch schon, das ist natürlich eine Methodik, die wirklich sehr erfolgreich sein kann. Ich glaube auch, wir waren da ja in sehr gutem Austausch mit Tobi von Core, dass man da die Angst jetzt in dem Sinne ablegen kann. Also wenn man sich halt wirklich an die Sachen hält, man wiegt sich entsprechend vorher und hinterher und gleicht den Flüssigkeitshaushalt aus. Man achtet darauf, dass man halt wirklich nicht zu intensiv arbeitet. Also auch wenn du intensive Einheiten machst, was man nachher machen muss, was auch in den Plänen dann drin ist, immer erst zum Ende hin das Ganze machen, dass du quasi vor dem Ausfahren dann halt den Heat-Index erreichst. Denn was halt nicht passieren darf, ist, dass die Trainingsqualität unter dem Hitzetraining leidet. Also es macht keinen Sinn, einfach nur als Beispiel, man will 6x8 Minuten fahren und nach 3x fängt man dann an, Hitzetraining zu machen und fährt bei dir jetzt irgendwie die Intervalle mit 350 Watt und dann kannst du das 4., 5. und 6. Intervall nur noch mit 330, 310 und 290 Watt fahren, weil du ansonsten halt am Überkochen bist, dann ist der Reiz nicht gut, weil du sollst ja erst mal diesen Reiz an der Schwelle setzen. Was du dann aber machen kannst, ist, dass du vor dem letzten Intervall dich entsprechend warm anziehst, dass quasi das letzte Intervall, das 6. Intervall dann hart wird, du in diesem Intervall auf Temperatur kommst, vielleicht zum Ende hin die letzten 2 Minuten auch schon ein klein bisschen die Watt reduzieren musst, weil du halt merkst, ey, der Puls geht jetzt hier gerade deutlich über meinen Schwellenpuls und ich bin auch im Heat-Index einfach schon sehr, sehr weit oben, dann reduziere ich die Watt. Und dann bleibe ich halt beim Ausfahren, fahre ich keine 20 Minuten aus, sondern fahre 30 bis 40 Minuten aus mit extrem niedriger Intensität, aber halt in dem Heat-Index. So, dann habe ich
die Pulskontrolle halt auch noch.
Dass die runtergeht, genau. Dann habe ich halt, den Reiz so gesetzt, wie ich es wollte. Habe vielleicht von den 6x8 Minuten, 48 Minuten, 2 oder 3 Minuten reduzieren müssen. Habe dafür aber den Gewinn des Hitzetrainings. Wenn ich aber die Hälfte der Intervalle nicht in dem Bereich absolvieren kann, in dem ich es eigentlich geplant habe, weil ich halt im Hitzebereich bin, dann ist es Schwachsinn. Also das macht keinen Sinn. Da muss man halt wirklich aufpassen. Aber so diese große Angst vor dem Hitzetraining, die braucht man auch nicht haben, wenn man das Ganze halt kontrolliert macht. Also meiner Meinung nach muss man da auch den Core-Sensor eigentlich für haben. Man muss halt einfach wirklich gucken, wie sieht's wirklich aus. Und die sind halt einfach besser geworden. Gerade der Zweier hat halt einfach durch diesen Heat-Index, weiß man halt einfach, in welchem Bereich befinde ich mich. Man muss jetzt nicht mehr auf diese 38,5 Grad gehen, sondern kann wirklich auch anhand des Pulses dann sehen, ich bin im richtigen Bereich. Und dann halt auch entsprechend runterregulieren, damit man halt nicht nach oben hinaus zu viel macht. Denn das ist natürlich das ganz große Risiko, dass man dann halt einfach seinem Körper so schwächt, du hast es gesagt, man ist danach mal lade und einige Athleten von mir haben es zum Beispiel auch mal versucht, schon als, also das waren dann natürlich die Profi-Athleten, irgendwie als zweite Einheit dann die Heat-Session zu machen und danach noch eine Einheit zu machen. Keine Ahnung, irgendwie Klassiker, du machst morgens einen Lauf, dann machst du noch eine Stunde Heat und gehst abends dann noch zum Schwimmen. Und das ist halt, das ist halt Killer,
weil dann machst du nur noch eine Regenerationseinheit.
Du bist malade, du bist danach einfach wirklich malade. Und das zeigt halt einfach wirklich, was es auch für einen Impact hat und wie man halt einfach gerade auch kalorisch gesehen, also von der Energie her, darauf achten muss, dass man wirklich die Carbs nachfüllt und dass man halt einfach auch die Flüssigkeit nachfüllt.
Ja.
Weil man natürlich sich ansonsten extrem schwächt. Aber der Reiz, der ist natürlich da. Ich meine, das ist mittlerweile in der Weltspitze, glaube ich, einfach angekommen. Das machen, denke ich, einfach alle. Und natürlich wollen sehr, sehr viele Hobbyathleten das machen, was die Profiathleten machen. Aber man muss das wirklich sehr, sehr gut machen. Man muss das wirklich kontrolliert machen. Und man muss es auch wirklich mit einem Plan machen. Ansonsten geht es halt nach hinten los. Denn das ist ja für den Großteil der arbeitenden Bevölkerung, ist es ja eh schon so ein schmaler Grat. Und gerade wenn ich sehr ambitioniert trainiere und auf sehr hohem Niveau trainiere, zeitlich und inhaltlich gesehen, also wenn ich, keine Ahnung, zwischen 15 und 20 Stunden trainiere, als Orthonormal Bevölkerung, ist das ja ein Riesenimpact. Und wenn ich dann auch noch die Intensitäten drin habe, die es braucht, um ganz vorne mit dabei zu sein, dann ist halt die Frage, muss man dann noch Heat-Training machen? Also das kann man dann machen, wenn man vielleicht schon jahrelang dabei ist, aber das trifft wirklich so, so, so wenige. Da muss man halt echt aufpassen. Aber in deinem Fall ist es natürlich, also klar, wenn ich zeitlich beschränkt bin und eh nicht viel machen kann, und bei dir ist es dann ja auch immer noch so ein bisschen dieses Testing, dass ich halt einfach
ausprobieren, wie fühlt es sich an, dass ich auch mitnehmen kann und so. Kann ich es wem empfehlen oder nicht? Und auch dann zu gucken, wie sind die Auswirkungen davon, ne? Also, das ist schon super interessant, aber genau was du gesagt hast, das ist, ich, ich, ich bin halt so, ich probiere es jetzt mal so langsam aus, aber sobald ich so eine erste richtig geplante Session mache, dann halt auch Vollgas, so mit vorher wiegen, nachher wiegen, genau gucken, wie viel habe ich währenddessen getrunken, dass du auch sicherstellst, dass deine 2,07 Flaschen halt leer sind, dann auch am Ende.
Ja, mehr. Wobei das, also in dem Fall musst du deutlich mehr trinken.
Ja, aber wenn ich jetzt eine Stunde fahre und davon 20 Minuten in dem Bereich, so, dann...
Boah, da sind 1,5 Liter wenig. Das wirst du sehen. Ja, ja, okay, also ich wette, ich glaube, dass du da tatsächlich noch 1 Liter raufpacken kannst.
Ja, mal gucken. Das finde ich halt spannend, da zu gucken. Also ich hatte jetzt 2 getrunken und hatte das Gefühl, das kam ganz gut hin, aber ich habe es halt nicht kontrolliert. Deswegen wahrscheinlich hast du recht. Das ist ja immer so dieses, ja, das passt schon. Ist halt immer, wenn man es dann überprüft, dann ist so hoppala. Da kann ich wieder das gute Beispiel anbringen. Aus dem Project 2022 in Plaitas, wo Nils Görke mit dem Laktatmesser am Rand stand und wir locker einschwimmen sollten. Nee, ich bin ganz locker eingeschwommen. Das war easy. Zack, 3,5.
weil du hinter Fred und T.O. hergeschwommen bist.
Ja. Und halt natürlich noch überhaupt nicht in der Schwimmform war. Schwimmen kann ich.
Ja, aber das ist ja beim Schwimmen, ist es ja auch tatsächlich das Krasse, dass man das da ja einfach auch wirklich, also gut, als guter Schwimmer wahrscheinlich nicht, da merkt man, ob man überzieht oder nicht, aber...
Ah, da kannst du auch gut überziehen.
Ja, und du bist ja technisch einfach auch imstande dazu. Du kannst ja einfach mit den Jungs mitschwimmen und dann denkst du natürlich, oh, das fühlt sich gut an. Und gerade auch, wenn man so wie du über die Unterdistanz kommst, also du kannst ja auch gerade 50er, 100er mit den Jungs gut schwimmen.
Dann ist ja, halt da komme ich her, ne?
Ist halt einfach nur eine Frage der Wiederholung, wenn das dann halt einfach genau. 20 Wiederholungen ab sind auf 1,20 und ihr schwimmt die alle in 1,12, 1,13, dann gehen die ersten Wiederholungen noch, aber dann macht es halt irgendwann Peng, weil das dann für dich dann halt doch nicht unterschwellig ist, sondern doch schon an der Schwelle überschwellig ist.
Weit drüber,
Und bei den anderen ist es dann halt tatsächlich an der Schwelle oder halt doch noch ein bisschen unter der Schwelle sogar. Ja. Aber das ist ja das Spannende daran und insofern macht das halt schon auch Sinn, in dem Falle das dann zu kontrollieren und ganz klar bei dem, was du gesagt hast, also wenn du jetzt Hitzetraining, wirklich Heatprep kontrolliert machen willst und dann tatsächlich auch mal gucken willst, ist das, was ich hier mache, richtig oder verliere ich halt einfach zu viel Flüssigkeit, weil das natürlich dann einen immensen Impact hat, gerade auf das andere Training, was in dem Fall, du hast es gesagt, wenn du jetzt, keine Ahnung, einmal am Tag auf die Rolle gehst für eine Stunde und du auch noch keine Intensitäten machst, dann ist es am nächsten Tag nicht entscheidend, ob du dann deine Grundlagenausfahrt mit 180 Watt oder 210 Watt machst. Aber natürlich, wenn du am nächsten Tag dann eine intensivere Einheit machen willst und bist aber noch angemört vom Tag davor, dann macht das natürlich gar keinen Sinn. So, aber das ist schon, ja, also finde ich super spannend. Also bin eh super gespannt, was du jetzt berichtest, weil ja die Einheit an sich, glaube ich, hab's jetzt nur also am Rande verfolgt, aber du warst jetzt ja, das war jetzt ja nicht so, dass du gedacht hast, du sitzt das erste Mal dieses Jahr auf dem Rad. Oder? Du warst doch überrascht, wie relativ schnell du eigentlich wieder sich das so normal angefühlt hast. Klar, Radfahren ist natürlich auch immer noch was anderes von der Motorik her, wenn du auf der Rolle sitzt, aber du siehst es ja an der Wattzahl und am Puls.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Hab gedacht, ja, wie locker fängst du denn jetzt an? Aber jetzt so, bin ich jetzt schon wieder so auf 190, 200 Watt gefahren. Ja. Und das war überhaupt gar kein Problem. Also ich will es jetzt nicht großartig mehr übertreiben, erstmal noch, vor allem jetzt ich bin jetzt 2,5 Wochen nach der OP, wirklich alles langsam angehen. Und ja, das fühlte sich jetzt aber schon gut. Ich war ja auch richtig, richtig fit vor der OP. Bin super viel gefahren und bin auch am Ende, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, das ist ja auch einfach, wenn du eine gute Form hast und du hast nicht jetzt irgendwie einen spezifischen Plan, den du verfolgst, dann kommen so ein paar kleine Anstiege und dann nimmst du die Volley und dann guckst du danach, wie schnell war ich an dem Segment vor 3 Wochen? Heute war ich nochmal wieder schneller und ich habe auch mehr Watt getreten, nochmal 10 Watt draufgepackt und so. Das macht dir dann auch irgendwann einfach Spaß, weil du dann ja auch nicht komplett keuchend und außer Atem oben ankommst, sondern sagst, ja, ein bisschen Luft wäre sogar noch da gewesen. Oder so ein Ding mal irgendwie, okay, jetzt fahre ich mal hier den Berghof mit 400 Watt, so lange wie ich 400 Watt halten kann. So kleine Challenges habe ich mir dann immer gesetzt und war auch super fit. Und dann bist du halt 2 Wochen raus. Klar bist du dann nicht so fit wie vorher, aber auch nicht so, als wenn du jetzt wie nach Rot, nach 2022, wo ich dann erstmal ein halbes Jahr gefühlt einmal die Woche Sport gemacht habe, dann brauchst du halt einfach auch viel länger, um wieder reinzukommen. Und deswegen ist bei mir jetzt sogar auch so dieses Ding, weil ich ja auch echt Bock hatte. Hab ich dir ja gesagt, neue Laufschuhe schon geholt, die sind angekommen. So, ich bin eigentlich heiß auch. Ich hatte wieder richtig Bock auf Laufen durch dieses Marathon-Ding. Und jetzt kam halt das echt so in den Weg und jetzt muss ich nochmal 3 Monate warten. Deswegen ist bei mir jetzt so, ja, okay, dann fange ich jetzt aber echt mal wieder auch an zu schwimmen, weil ich war auch echt lange nicht mehr schwimmen. Ich war das letzte Mal schwimmen beim Ironman Frankfurt im Wettkampf. Das war letztes Jahr im August.
Vor einem Jahr, ziemlich genau.
Ah nein, doch, ich war
einmal 1000 Meter mit Strati im März.
Genau, ich war oder Februar, oder was? Einmal war ich doch 500 Meter, wo ich mit Frieda schwimmen war, im Januar. Und einmal dann im April oder Mai auf Malle, wo ich Mallorca 312 gefahren bin, wo dann Strati auch im Trainingslager war, wo ich dann doch morgens auch einmal für 1000 Meter ins Wasser gesprungen bin. Ja.
Aber du hast ja jetzt, genau. Und eigentlich hast du jetzt hier gute Bedingungen, oder? Also ich meine, gerade bei euch in Bonn, SSF voll. Oder SF.
Ja, genau, SSF Bonn.
SSF Bonn, super, super Schwimmverein auch. Und das ist ja, also ich finde, damit steht und fällt das ja, ne? Wenn du eine gute Gruppe hast und du hast halt einfach eine gute Motivation, dann macht es
meine
ja
Gruppe ist jetzt Strati, da hänge ich mich jetzt dran.
Ja gut, da musst du aber wahrscheinlich noch ein bisschen, gerade wenn
du jetzt... Der überrundet mich beim Einschwimmen aktuell, aber das ist da eine gute Motivation.
Aber schwimmt er denn da mit oder schwimmt er alleine?
Teils. Also mal mit, mal alleine, öfter mal mit Lasse auch. Mhm.
Lasse Lewis.
Also, ja genau, Lasse Lewis. Also ich weiß es gar nicht zu 100%, aber ja, das liegt auch immer so ein bisschen dran. Der muss ja aus Hennef dann immer nach Bonn und der sagt dann mal, ja, er guckt auch manchmal morgens, wie ist der Verkehr. Wenn dann eben irgendwie morgens um 7 super viel Verkehr ist, dann fährt er eine halbe Stunde später und schwimmt halt alleine. Aber hat er auch keinen Bock, dann eine Stunde im Stau zu stehen.
Hat er denn bei sich zu Hause die Möglichkeit, in Becken zu gehen? Oder?
Ja, es gibt ja auch verschiedene, aber Bonn ist ja dann auch so ein bisschen 50 Meter Bahn und du weißt, du hast da sicher irgendwie Platz und kannst da auch ordentlich das Training durchziehen. Das ist halt was anderes. Als wenn du 25 Meter, also er hätte, glaube ich, dann im Sommer Freibad, da geht was, aber sonst halt nur 25 Meter Bahn. In Hennef und dann ist halt gleichzeitig natürlich auch noch Freibad, musst du dann auch zu den Zeiten, wenn irgendwo Vereine da sind oder Bahnen auch da sind, sonst im öffentlichen Betrieb, das macht er dann auch manchmal, aber da kannst du halt auch Pech haben und dann ist halt nicht geil, ne?
Ja, ja, klar.
Gerade als Profi. Also ja, das Beste ist halt da auch für ihn in Bonn zu schwimmen.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja klar, ich meine, bei den Jungs geht jetzt die Nizza-Vorbereitung los.
Absolut.
Super, 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 super spannend. Ich weiß gar nicht, macht er vorher noch ein Rennen? Also wahrscheinlich kein Rennen.
Nee.
Auch
mit seinem Rücken, mit Sicherheit einfach da. Ja, er hat da auch überlegt und die ganze Zeit ja gesagt, boah, aber ich kann ja nicht nur irgendwie 3 Rennen machen dieses Jahr.
Wenn und die dann, gut sind?
Ja, genau, habe ich dann auch gesagt, wenn die gut sind und Rot war ja schon mal gut. Wenn du dann Nizza noch gut machst, dann passt das, Jan. Und was bringt dir irgendwie Zell am See, da irgendwie auf dem Podium zu schielen oder einen Top 6 zu machen? Weil je nachdem, wer da ist, da ist dieser Berg, da geht es nur hoch und wieder runter. Ist jetzt auch die Frage, ist schon eine gute Strecke auch für ihn, aber er hat jetzt auch nicht super krass auf der 70-3-Distanz, auf den Speed irgendwie trainiert und bereitet sich jetzt auf Nizza vor und da ist zu 1000% der Fokus drauf. Da bist du ja nicht in Shape, um mit den Besten, die jetzt beim 70-3 starten, irgendwie mitzuhalten. Das könntest du als Test nehmen und dann ist natürlich das Risiko auch da, weil er ja die Probleme mit dem Rücken hatte, dass das nochmal irgendwie aufkommt.
Klar,
das wäre jetzt für Nizza einfach auch zu viel Risiko. So.
Absolut, ja.
Das Einzige ist, so ein Rennen machst du ja nur, wenn du dann 100% eh fit bist, alles passt und du sagst, ich brauche für den Kopf noch ein Rennen oder nochmal ein Hit-Out für den Körper. So, das ist ja dann das Einzige, aber da geht es ja nicht um Platzierung oder sowas eigentlich.
Das stimmt. Nee, das ist ja dann eher auch so ein bisschen vielleicht auch noch, wenn du dann doch auch neues Material bekommen hast, weißt du, dass du dann irgendwie sagst, okay, ich teste jetzt halt doch nochmal das Setup irgendwie für das, was ich in Nizza dann fahren will, teste ich auch nochmal.
Aber das
Zell,
hat er ja alles, da macht es ja auch Sinn.
Nee, ich weiß, aber Zell ist ja eigentlich so ein Rennen, was Sinn machen würde, vom Timing her, dass man mag, das ist jetzt wirklich so mein letzter Hit-Out, ich gehe da so ein bisschen müde rein, guck trotzdem nochmal und klar, kommt dann in der Regel keine Top-3-Platzierung raus, aber wenn man dann irgendwie zwischen Platz 5 und 10 ins Ziel kommt, dann weiß man halt, okay, die Form stimmt. Man kann ja manchmal auch so ein bisschen dann auch Rückschlüsse ziehen und dann vielleicht, gut, wenn es jetzt 3 Wochen vorher ist, hat man eigentlich keinen großen Impact mehr aufs Training, aber ansonsten kann man ja immer noch mal ein bisschen gucken, hat es vielleicht hinten raus gefehlt, dass ich vielleicht doch noch mal ein oder zwei längere Läufe mache oder habe ich das Gefühl gehabt, dass mir die Geschwindigkeit gefehlt hat, versuche ich dann doch noch mal in den letzten 3-4 Wochen noch mal ein bisschen, doch noch mal 1-2 Intervall-Sessions zu machen, die so ein bisschen an die Geschwindigkeit gehen. Also das ist ja dann, in der Regel ist es was für den Kopf, aber wenn man dann halt einfach nochmal eine gute 1000er-Session macht oder 2000er-Session macht an der Schwelle und dann merkt man einfach, oh, ich kann doch nochmal die Kilometer nachher auch gut in 3,15 laufen, was man nachher in Nizza nicht braucht. Da reicht es dann wahrscheinlich eine 3,40 durchzulaufen. Aber wenn man sich halt in dieser...
Aber wenn du 3,40 durchläufst, dann...
In Nizza, ja, dann bist du da gut. Also ich denke, man muss schon,
aber was ist eine 3,40, was ist das? Das ist eine 2,35.
Nee, das ist eine 3,45 ist eine 2,39. Ja doch, 2,35, 2,36.
Ja. 2,36, ja,
also,
ja.
Aber um ganz vorne dabei zu sein, musst du es ja laufen. Also das ist ja schon...
Ja, das stimmt. Oder du fährst auf dem Rad weg, aber klar, ja.
Ich meine, erinnere dich, wir haben vor dem Rennen gesagt, ich habe vor Rot gesagt, dass wenn du ganz vorne vom Rad steigst, musst du keine 2,39 laufen, um zu gewinnen.
Mhm.
Und was ist Jonas gelaufen? Eine 2,41? Ich glaube, wer da eine 2,39 gerannt wäre, 2,40 gerannt wäre, hätte er gewonnen, oder? Also Dings ist doch, glaube ich, eine 2,39 gelaufen, Sam, und er hat das Rennen gewonnen.
Mhm.
Also so eine 2,40, 41 hätte wahrscheinlich Jonas gereicht. Wobei die ja nachher auch zusammen mehr oder weniger zusammen vom Rad gestiegen sind. Aber es war eigentlich klar, dass wenn du vorne vom Rad steigst in Rot, dass du nicht diese 2,35, 2,36 laufen musst, die Magnus letztes Jahr noch gelaufen ist. Und ich glaube, in Nizza musst du das. Also in Nizza, wenn du in Nizza
gewinnen wahrscheinlich willst, hast du recht, ja.
Da musst du diesen 3,40er Schnitt durchlaufen. Das ist halt also.
Aber wie sind vor 2 Jahren da die Laufzeiten gewesen? Weil die Radstrecke ist ja schon nochmal fordernder als jetzt Rot.
Ich glaube tatsächlich, dass Patrick knapp über 2,30 gelaufen
ist. Ja, Patrick, ja, aber klar, Patrick ist ja auch einfach der krasse Ausnahmeläufer. Aber ja, okay, nee, stimmt, du hast natürlich auch jetzt dann irgendwie
Blumi
ist mit dabei.
Nicht,
ja, und also Kaspar Dornis. Und die haben alle ihr Game hochgelevelt.
Natürlich.
Das stimmt natürlich.
Das ist das Perverse. Ja, das ist auch so krass.
Ich kann 10 Kilometer laufen, wenn ich den 3,40 durchlaufen will, wäre ich so richtig feiern.
Es ist krass. Also das ist wirklich, das sind echt so Dimensionen. Das vorher war halt immer so dieser 3,45er Marathon ist halt ein 3,45 pro Kilometer ist halt ein 2,39er Marathon. Da bist du vorne mit dabei. Und jetzt musst du halt einfach unter 2,35 laufen. Jetzt musst du halt echt eher Richtung, also ich glaube Blumi ist in Frankfurt 3,32 im Schnitt gelaufen.
Ja,
das,
ja,
also
genau.
Das sind so Dimensionen, die müssen halt erstmal in den Kopf rein.
Ja.
Weißt du, das ist also bei mir ja auch. Das ist dann so, wenn du dann halt denkst, ja, Auch so ein Strati, wenn der halt Top 5 machen will, muss der halt, weil er ist jetzt 43, auch nicht derjenige, der mit 5 Minuten Abstand vom Rad steigt. Also das ist ja auch nicht der Fall. Der kann vielleicht vorne mit vom Rad steigen, aber er wird keine 5 Minuten haben. So, und wenn er dann vorne mit reinkommen will, dann muss er diesen 3,40er Schnitt laufen. Das ist einfach echt krass. Also das ist wirklich so, wo du so denkst, so boah, Halleluja. Aber ich meine, was ist er in Rot gelaufen? Er ist ja auch ein 3,45er, 3,44er Schnitt wahrscheinlich gerannt, oder? Was ist er, 2,39 gelaufen?
Ja, also oder 2,40, ich weiß gar nicht. Ich habe die Zeiten nicht zu 100% im Kopf.
Fakt ist aber einfach...
Er ist stark Rad gefahren und der Podcast war ja auch geil, wo er sich hinterfragt hat, muss ich irgendwann auch mal die Eier haben und da mitfahren bei Sam?
Genau.
Da bin ich einfach gespannt auf Nizza, was es wird. Aber du hast absolut recht, dieses... Niveau, wo dieser Sport einfach hingesprungen ist jetzt in den letzten Jahren, ist absurd einfach. Ich weiß noch so, wenn ich mal richtig fit beim Laufen war, dann konnte ich mal 8x1000 in 3,30 laufen, aber dann war ich halt so richtig stolz auf mich.
Ja gut, das ist aber auch, also würde ich mir auch gerade die Finger nachlecken. Das ist so, also ja. werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben hinkommen, dass ich das kann. Aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch das Krasse.
Was läufst du denn morgen deine 9x1000? Vierer Schnitt?
Nee, ich möchte eigentlich ganz 350? Gerne... Ja, genau. Ich möchte eigentlich immer so klassisch noch 4,10, 4,350 laufen. Das ist so der Plan. Ich habe auch schon überlegt, ob ich alle in 3,50 renne, aber das wäre schwachsinnig.
Vermessen.
Also das wäre vermessen, genau. Also da muss ich mich halt auch einfach, du hast ja gesehen, ich meine, was hatte ich da bei 3,40er Pace? Hatte ich ja irgendwie 8,9er Laktat oder so. Also
das Gummi war 1.
Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt könnte. Wahrscheinlich hatte er noch 0,9 oder so. Ich weiß gar nicht, ich könnte ich wahrscheinlich schon jetzt 8x1000 in 3,50 laufen. Aber das wäre dann halt so ein Impact, das wird so sehr wehtun. Und ich habe ja diese Woche auch ein bisschen verschoben. Ich bin ja, wie gesagt, am Montag die Stunde 40 gerannt, will dann jetzt am Sonntag 2 Stunden laufen. Also muss ich nicht morgen mir die Lichter ausknipsen. Also deswegen ist so dieses 4,10, 4,0, 3,50, das ist so ein ganz gute Pace. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Impact. Also es wird mir auch reichen. Also ich werde berichten nächste Woche.
Hast du die Schuhe schon mit und getestet?
Nee. Die, nein. Ich werde, glaube ich, wahrscheinlich vorher einen Halbmarathon laufen vorher. Drei Wochen vor Berlin. Und da werde ich die dann testen. Aber wahrscheinlich laufe ich die dann vorher auch schon einmal im Training. Aber die wollte ich jetzt im Urlaub nicht mitnehmen. Nee, ich habe zwei Paar Schuhe mit. Ich habe einen Lightweight-Trainer, den Super Blast von Asics, der ja mein absoluter Lieblingsschuh ist, der auch absolut nicht reduziert ist, wo ich auch wieder geflucht habe, weil ich vollen Preis zahlen musste. Was aber ein absoluter Wunderschuh ist. Ich weiß auch gar nicht, ob der, den dürfte ich glaube ich sogar gar nicht laufen im Wettkampf. Ich glaube, der ist illegal. Aber das ist ein wirklich...
Weil Stackheit zu hoch ist, oder was?
Stackheit ist zu hoch. Ich glaube, die ist irgendwie 4,2 Millimeter oder so. Hm. Aber der fühlt sich tatsächlich... Ich musste letztens erst nochmal googeln, ob der auch wirklich keine Carbonsohle hat. weil er sich wirklich so gut anfühlt, hat er aber nicht. Das ist aber wirklich ein sensationeller Schuh, kostet aber auch weit über 200 Euro. Also wo ich echt dachte, gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich ja mein Klassiker, habe ich dir erzählt, Invincible 3. Wobei ich sagen muss, dass der Dreier so minimal härter geworden ist als der Zweier von Nike.
Ach, jetzt habe ich mir den gerade bestellt, jetzt hör doch auf.
Ja gut, aber...
Das mach ihn mir nicht
Nein, immer noch der absolut geile Schuh. Immer noch. Hast du auch dieses gute Colorway mit der roten Sohle?
Ja,
herrlich, weißes Mesh, rote Sohle. Ja. Bin ich heute gelaufen, guter Schuh.
Geil.
Richtig, ja, absolut mein Lieblingswohlfühlschuh. Und ja, morgen werde ich dann den Super Blast laufen, der ist auch schnell. Und dann mal gucken. Aber 3,30, das ist klar, das ist auch für, ist ja auch für, wenn du einen 3,30er Marathon läufst, 3,30er Schnitt durchläufst, läufst du unter 2,30. Also das ist schon, das ist halt einfach richtig, richtig, richtig schnell. Das darf man nicht vergessen.
Das ist Wahnsinn,
Ja, das ist krass. Und das rennen die halt einfach hinten raus. Nachdem die vorher auch richtig, richtig, richtig hart Rad gefahren sind. Also das können die halt mittlerweile einfach auch. Und danach noch, und davor halt auch noch einfach richtig, richtig gut geschwommen sind. Also das ist schon wirklich absolut brutal, was das für ein Niveau ist, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mittlerweile. Ich meine, die laufen halt die 2,39, ne? 2,38 sind Kat und Laura beide gelaufen in Hamburg. Also die rennen halt diesen 3,45er Schnitt. Das ist schon, und fahren auch einen 40er Schnitt auf dem Rad. Das ist schon wirklich
Sport.
Crazy.
Und das ist schon Sport.
Geil. Das ist geil. Das ist wirklich
krass. Aber das Geile ist doch auch, also man kann sich ja auch voll leicht von diesen Werten irgendwie so entmutigen lassen und sagen, boah, das ist so krass, das ist so weit weg irgendwie, es macht für mich gar keinen Sinn, dass ich da jetzt irgendwie Gas gebe und so, aber ich finde das doch auch das Schöne, du hast so diese absolut krassen Leistungen, aber klar, du siehst auch, was so ein Blumi und so da irgendwie reinstecken will und da kann ich dir auch ganz klar, also wenn du mich fragst, will ich Blumis Leben haben, sage ich dir zu 1000% nein, auf gar keinen Fall. Also ich, dann könnte ich auch kurz auch 3,30 rennen, aber vielleicht auch wahrscheinlich so lang wie sonst nie, wenn ich davor wegrennen müsste. So was man da reinstecken muss, um da hinzukommen, da irgendwie alleine auf dem Berg zu leben, nur unterwegs zu sein und dann irgendwie nach dem Olympiasieg nicht zu feiern und Partys zu machen, sondern direkt wieder einen Tag später 30 Kilometer auf dem Laufband zu machen, weil ich weitere Ziele habe und der Beste der Welt bleiben will. Oh, weiß ich nicht. Muss ich wirklich nicht haben. Aber das Geile ist doch auch in diesem Sport, du kannst ja auch immer dich an dir selber messen und einfach immer gucken, dass du besser wirst in dem Bereich, overall. Und ich finde, das ist so geil. Oder auch jetzt bei dir. Ich meine, klar ist es so, du sagst ja, der Lack ist ein, was hast du gesagt? Der Lack ist ein anderer.
Aber ich weiß nicht gar nicht.
Die Lackierung, du hast genau, wo du meinst, ja, jetzt du bist Papa, Nick, jetzt bei dir auch, die Lackierung ist jetzt eine andere. So hast du es gesagt, genau. Die Lackierung ist eine andere, das ist mir im Kopf geblieben, das fand ich geil. Und auch wenn die Lackierung bei dir jetzt eine andere ist, weil du halt älter wirst oder nicht mehr Profisportler oder halt, keine Ahnung, lange Zeit nichts gemacht hast, dann kannst du ja trotzdem gucken, okay, was ist jetzt mein Status quo und jetzt setze ich mir ein Ziel und ich trainiere jetzt 12 Wochen, 20 Wochen, 30 Wochen, 40 Wochen und schau, dass ich halt dann in einfach mal wieder einer richtig geilen und in der besten Shape irgendwie, die es gibt, in der Startlinie stehe. Und selbst wenn du dann nicht mehr deine Bestzeiten erreichst, aber du erreichst ja trotzdem dann wieder irgendwie Bereiche, wo du denkst, so, du hast das Gefühl, du fliegst und du hast wieder ein Superman-Kostüm an. Und ich finde, das ist irgendwo das, was trotzdem diesen Reiz einfach ausmacht. Also egal, auf welchem Level du gerade bist oder von wo du kommst, wo du herkommst, du kannst dich halt immer verbessern.
Vom Status quo, ja.
Genau. Ja, ja.
Das stimmt. Egal,
auch, ja, definitiv, ne? Also wenn du definitiv nicht jetzt deine absolute Bestzeit siehst, okay, und sagst, ich mache jetzt nur noch den Sport, wenn ich unter 8 Stunden Ironmans machen kann, das macht es ja gar keinen Sinn mehr. Sondern du kannst ja immer sagen, so, ja, okay, das kann ich jetzt halt nicht mehr, aber ich kann halt immer vom Status quo jetzt, wenn ich durchziehe, werde ich dann am Ende der Reise einfach deutlich besser sein und mal gucken, wie weit ich wieder drankomme. Oder ne, das ist ja einfach super spannend und super geil, diese ganze Reise und dieses Ungewisse, was geht denn noch?
Ich glaube, das ist das, was es ausmacht, diese Reise. Und das merke ich jetzt so, jetzt ist ja Woche 4. So richtig ist der Hebel noch nicht umgelegt, wobei ich tatsächlich auch wirklich glaube, dass es ein bisschen, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, Ausredenkatalog, die dritte. Aber im Urlaub ist es halt einfach nochmal was anderes. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu Hause in meinem normalen Umfeld wäre, das normale Setup hätte, wüsste dann und dann habe ich einen freien Slot und kann laufen gehen. Dann machst du deine 4 Läufe pro Woche. So ist es halt immer alles ein bisschen hin und her geschoben, was ja auch total gut ist. So muss das ja auch sein. Aber ich merke jetzt so in Woche 4, deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen verflucht gerade, dass es dann so rauf und runter geht und du eben noch nicht so dieses Feedback der Reise hast. Weil normalerweise ist ja dann so dritte, vierte Woche, wo so langsam der Hebel umgelegt wird.
Oh, ja, aber guck mal, du warst jetzt auch immer beim Laufen auf dem Ironman Frankfurt, du warst raus. Vergiss nicht, wie lange du auch jetzt nicht oft gelaufen bist.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe es ja letztes Mal gesagt, wo ich echt erschrocken war. Ich meine, ich habe, glaube ich, meine Uhr und ich habe die vorher schon bekommen. Ich glaube, ich habe die im Dezember bekommen. Und letzte Woche bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen, wo ich echt dachte, ja. Schwede, das sind 21 Kilometer. Das ist jetzt wirklich nicht gerade eine Heldendistanz. Und das war der erste 21 Kilometer Lauf seit, weiß nicht, wahrscheinlich bin ich das ganze letzte Jahr doch.
Aber da siehst du, dass es doch eine Heldendistanz ist. Das ist halt in deinem Kopf so, weil du halt mal
Kopf
irgendwie
nicht.
Das...
Genau.
Dreimal die Woche gemacht hast früher.
Genau.
Ist es
genau.
Bei dir halt so, oder du schreibst es deinen Athleten dreimal die Woche jedem auf. Aber
genau.
Nee, ja, aber am Ende ist wirklich ein Halbmarathon. Wann rennst du denn mal einen Halbmarathon? Ich weiß nicht, wann ich meinen letzten gelaufen bin.
Das ist
auch in Frankfurt wahrscheinlich. Letztes Jahr im August.
Genau, das ist ja so. Und das ist ja das, was ich meine. Also normalerweise legst du dann ja aber so in Woche 3, 4 wird der Hebel umgelegt. Und ich bin jetzt gerade zum Beispiel total dankbar, Knock on Woods, dass ich auch keine Wehwehchen habe. Das muss man ja auch sagen. Also, und ich habe jetzt heute vor dem Lauf, habe ich nur schon noch kurz überlegt, ob mobilisierst du dich jetzt noch oder nicht. Habe gemerkt, es wird eng mit unserem Podcast und die Zeit läuft weg. Nee, lauf mal los. Du warst ja viel auf den Füßen und es ging auch richtig gut. Und da bin ich ja schon total dankbar, dass ich jetzt halt einfach angstfrei loslaufen kann und nicht Schiss haben muss, dass mir nach 30, 40 Minuten der Körper irgendwie auseinanderfliegt und dass ich auch die langen Läufe mache und dann auch danach wieder fit bin. Mhm. Und das ist ja cool. So, und natürlich hast du dann irgendwie Bock auf diese Heldeneinheiten, wo du dann 9x1000, 10x1000, 12x1000 läufst und auf einmal merkst, es flutscht. Das ist halt das, was ich jetzt bei einigen Athleten hat, Flo, ist gerade so, mit dem ich den Laktattest zusammen gemacht habe, das habe ich dann bei Training Peaks gelesen, oh, so Mode is on, Autopilot ist eingeschaltet, auch wenn ich müde bin, laufe ich das jetzt halt einfach und du denkst so, geil, da würde ich ja auch gerne hinkommen. Aber vielleicht bin ich da ja auch nächste Woche. Und genau das, was du gesagt hast, so sich auf diese Reise begeben und letztendlich ist es ja so, wenn du dich nicht auf die Reise begibst, weißt du nicht, wo es hingeht. Und dann kannst du dich immer über den Status quo lamentieren und kannst immer sagen, oh Gott, wie unfit bin ich gerade und ich hätte Bock, mal wieder fit zu sein. Aber der Punkt ist, du musst dich halt irgendwann mal auf die Reise bewegen und dann guckst du halt, wo die Reise dich hinführt. Und klar, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich happy bin, wenn ich das Ding, also ich bin, glaube ich, happy, wenn ich das Ding gut durchlaufe. Und wenn ich dann unter 3 Stunden das Ding durchlaufe, bin ich wahrscheinlich auch mega happy, ob ich es wirklich schaffe, das unter 2,50 durchzulaufen, das sei dahingestellt. Also jetzt momentan wird meine Zuversicht auch ein bisschen weniger. Ich habe aber auch noch 8 Wochen Zeit, weißt du? Das ist so.
Es ist auch noch lang.
Es ist noch lang, ja, aber es ist halt auch, es geht dann doch auch wieder schnell. So, und deswegen war ich auch so ein bisschen genervt von mir vorgestern.
Von der schlimmsten Laufeinheit der Welt.
Nee, das war heute, genau. Die allerschlimmste Laufstrecke der Welt.
Ach, Laufstrecke der Welt.
Laufstrecke der Welt. Nee, die allerschlimmste Laufeinheit war es nicht. Dafür ging es ganz gut. Dafür ging es dann auch zu gut. So, aber ja, wer weiß. Vielleicht finde ich ja irgendwie eine flache Strecke und laufe dann morgen die Tausender, so wie ich mir das vorstelle. Aber genau, was du gesagt hast. Und das ist ja irgendwie so das Coole daran, das auch mal selber zu spüren, weil es macht schon wahnsinnig Spaß, die Athleten dabei zu begleiten und das halt zu sehen, wie die sich dann auf ihre Wettkämpfe vorbereiten, wie die dann Niveaus erreichen, die sie sich vorher nicht zugetraut hätten. Das ist schon ein extrem gutes Gefühl und macht wahnsinnig viel Spaß. Und da jetzt selber auch mal wieder hinzukommen, das ist ja auch total cool. So, und ich meine, das ist, finde ich, auch irgendwie das Gute jetzt auch bei dir. Du hast natürlich auch wirklich einen sehr, sehr guten Zeitpunkt gehabt, muss man sagen. Also du, wie du selber gesagt hast, du warst sehr fit, als du operiert wurdest. Es ist halt auch total cool, sowas mitten im Jahr zu haben. Na klar kann man sagen, scheiße, du musst jetzt irgendwie im Juli 2 Wochen mit Krücken rumlaufen. Aber das hast du halt einfach genutzt, warst super produktiv im Job und bist jetzt ja schon wieder flexibler. Du weißt auch irgendwie, ihr habt noch Urlaub vor euch. Frieda ist noch nicht schulpflichtig, was halt auch total cool ist. Das heißt, es ist völlig egal, ob ihr im August oder im September in Urlaub fahrt. Und du hast jetzt trotzdem noch den August vor dir, du hast noch den September vor dir, Oktober ist zur Hälfte eigentlich auch immer noch relativ schön. Das heißt, du hast dann auch noch einfach 2,5 richtig coole Monate vorher vor dir, wo du die Form aufbauen kannst. Und du weißt ja selber, selbst wenn du dann im Oktober wieder mit dem Lauftraining anfängst, was ja perfekt ist, dann werden die Tage kürzer.
Ja, du hast
jetzt
ja, voll.
Nicht mehr so wahnsinnig viel Bock, Rad zu fahren. Dann sagst du halt, ey, genau. Komm, ich steige jetzt halt einfach mit superem Niveau in meine Laufschuhe. Und da weißt du ja auch, wenn du dann halt einfach langsam das Ganze anfängst, bist du Anfang November wieder so, dass du Lauftraining machen kannst. So. Und dann
vielleicht muss ich Hamburg-Marathon laufen jetzt.
Oder beide. Machen einfach den Plan verschoben.
Welche beide?
So, weißt du? Du und ich.
Wir beide, dass wir den
Hamburg-Marathon laufen. So. Das war letztes Jahr vor.
Ja, dann ziehst du durch. Du machst Berlin als Auftakt.
Ja, das ist.
Und
das
dann ziehst schon, du durch bis
also
Hamburg.
Das ist auch ganz klar. Also das ist schon auch so, dass du natürlich, dass das schon auch so sein soll, dass das dann eigentlich den Hebel so umlegen soll, dass dann halt auch die Form jetzt so bleibt. Also ich muss ja jetzt nicht in dieser Topform bleiben und ich will ja schon auch versuchen, nachher im letzten Block den Profiplan durchzuziehen, sprich 5-mal pro Woche zu laufen. Also jetzt eigentlich ab dem nächsten Monat, also diese Woche will ich jetzt noch 4-mal laufen, nächste Woche möchte ich dann 5-mal laufen. Möchte dann den August eigentlich 5-mal pro Woche laufen und das würde ich dann jetzt nach dem Berlin-Marathon nicht mehr machen, aber so dieses 3-mal pro Woche, was ich eigentlich auch hatte, so dieses Grundrauschen, weil wenn du 3-mal pro Woche läufst, hältst du das Niveau ja eigentlich ganz gut. Wenn du ein Niveau hast und dann läufst du 3-mal pro Woche, weißt du auch, fährst 3-mal pro Woche Rad, schwimmst 3-mal pro Woche, das reicht, um ein hohes Niveau zu halten. Um besser zu werden, muss man 4-mal pro Woche trainieren. Mhm. Aber das haben ja auch irgendwelche Leute geschrieben oder einer hat geschrieben, er ist mit 3-mal pro Woche laufen, in 2,51er Marathon gelaufen. Und hat aber auch geschrieben, Maximalwoche waren 75 Kilometer. Was aber bedeutet, dass er mit den 3 Einheiten 3x25 Kilometer gerannt ist, wo ich auch gedacht habe, du Experte, also wenn ich 3x pro Woche 25 Kilometer renne, ist das auch nicht so schlecht. Aber
ich bin 3 Stunden Marathon gelaufen mit nur 2 Läufen die Woche, aber 80 Kilometer Wochenumfang.
Genau. Mit 2 Lauftagen.
Wenn dein Körper das aufhält, geil.
Genau. Aber nee, ich meine einfach nur, dass man, wenn man dann halt, also ich möchte dann eigentlich schon auch versuchen, dass ich dann 3x pro Woche laufe im Winter. Ich weiß auch nicht, wann mir das so entglitten ist. Es war einfach, glaube ich, viel Workload und dann halt auch, wie gesagt, mit der Wade. Und es ist dann ja manchmal so.
Wenn du einmal raus bist, das ist halt genau dieses Ding.
Gerade beim Laufen. Diese Form ist dann,
oder am Schwimmen. Und wenn du dann kein konkretes Ziel hast, dass du einmal wieder hochkommst und auf so ein Level kommst, was du dann auch halten kannst, was geil ist, sondern ja, das ist ja so eine leichte Abwärtsspirale. Und wenn dann auf einmal der Zehner oder die Alsterrunde so ein bisschen zu schwerfällig wird, dann läufst du halt auch dann nur noch 2-mal, weil du das Gefühl hast, ey, fuck, ich muss auch was machen. Aber
dann
es ist
fällt
nicht mehr
das
geil, ich gehe jetzt laufen, schalte meinen Kopf frei und ich habe so einen geilen Schritt und ich fliege hierher und das ist einfach nur, das macht einfach nur Spaß, sondern es wird dann auch so zu so ein bisschen einer Bürde und auch ein bisschen zu anstrengend, als es eigentlich sein sollte. Und dann bist du sofort in diesem Ding, ja, einmal die Woche, 2-mal die Woche und ja, dann bewegt sich eher auf 1-mal als auf 3-mal die Woche.
Genau.
Und dann bist
genau
du, dann
so
hast, dann, then you have the salad, Nils.
Then you have the salad.
So. Aber bei mir ist es so, dass ist mir gerade noch eingefallen, bevor ich jetzt irgendwie die Leute uns festnageln auf Marathon in Hamburg. Ich will erstmal gucken, wie ist jetzt überhaupt mein Knöchel wieder
nach klar,
laufen, bevor
natürlich.
Ich jetzt irgendwelche Sachen machen kann.
Nein, na klar, natürlich. Aber da bin
aber
ich ganz
optimistisch. Ich hab Bock zu laufen. Ich hätte auch nochmal Bock, wieder eine gute Langdistanzvorbereitung zu machen. Aber ich kann halt nichts, also es ist so ein bisschen hängt mir in der Luft. Aber ich nehme das trotzdem mit, die Motivation und Schwimmen und Radfahren und dann kann man immer noch gucken.
Aber Niki, so gut.
Die Aussicht ist gut, einfach mal zu sagen.
Aber ganz ehrlich, auch so gut, wie das bei dir gelaufen ist. Die OP ist super verlaufen. Ich meine, du bist jetzt 3 Wochen nach der OP. Das ist genau 3 Wochen her. Und du hast diese Woche schon wieder 4-mal Sport gemacht. Also ganz ehrlich, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Du hast keinerlei Probleme, da hat sich nichts entzündet. Du sagst selber, du hast da 2 kleine Wunden. Also das ist ja, du bist doch noch ein junger Typ. Weißt du, du hast eine super Grundlage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das bei dir jetzt sich in die richtige Richtung entwickelt. Du hast die Birne, du hast die Möglichkeiten, du hast das Umfeld. Alleine die Tatsache, dass du so wie Tobi jemand an der Hand hast, der dann sagt, so komm, wir machen jetzt mal ein gezieltes Programm. Also das ist so Gold wert. Also da musst du wirklich, da musst du optimistisch an die Sache rangehen. Und das wird auch werden. Was du eben noch gesagt hast, weil das ist nochmal ganz interessant mit dem so diese Negativspirale und dann auch nur Einlauf oder 2 Läufe, dass ich tatsächlich auch, da sind mir dann so 2, 3 Athleten in den Kopf gekommen, die jetzt wirklich ohne Wettkämpfe vor Augen trotzdem nach Plan trainieren, mhm. weil die halt ganz genau wissen, wenn sie das nicht machen, kommen sie in diese Abwärtsspirale rein. Mhm. So, das ist für mich natürlich als Coach, gerade der dann doch immer sehr performanceorientiert ist und da, egal ob Amateur oder Profi, versuchen will, immer das Beste aus den Athleten rauszuholen, ist es natürlich sehr schwer, weil du halt nicht genau weißt, okay, auf was trainieren wir eigentlich hin? Weil was gebe ich jetzt für Inhalte, wenn die Athleten und Athletinnen einfach nur fit werden bleiben wollen? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich total cool und dann kannst du auch mal so ein bisschen rumexperimentieren, guckst einfach, was passt gerade bei denen rein? Haben sie die Möglichkeit, mehr Rad zu fahren? Haben sie die Möglichkeit, mehr zu laufen? Laufen ist natürlich immer einfacher. Versuchst irgendwie so eine Ausgewogenheit zu haben, versuchst den ein, zwei Schwimmeinheiten pro Woche trotzdem reinzugeben. Zeitlich sehr aufwendig. Wenn das dann nicht klappt, dann machen sie vielleicht noch mal ein bisschen Krafttraining oder Zugseiltraining. Aber ich finde es total cool, dass die Athleten das so machen. Du musst es dir natürlich leisten können, finanziell gesehen. Aber dadurch bleibst du natürlich total in diesem Rhythmus drin und behältst das Mojo bei. Mhm. Weil wenn du das halt erstmal verlierst, ist natürlich der Angang total schwer. Und du weißt halt auch einfach ganz genau, boah, ey, ich war mal auf diesem Niveau, um da wieder hinzukommen. Das erscheint dir ja dann ja echt wie so eine 8000er-Besteigung. Dabei ist es dann ja
letztendlich... Ist es nur ein 3000er?
Ist es nur ein 3000er oder wenn man dann halt so alt ist wie ich, doch ein 5000er oder klar, wenn du, ich weiß, dass ich nie mehr so gut werde wie früher, aber darum geht's ja auch nicht. Aber ich finde das halt total
cool. Das weißt du nicht, du hast es noch nie probiert. Vielleicht mit der heutigen Trainingsmethodik, mit den Superschuhen, mit den Aero auf dem Rad und so. Nils, wenn du, ja, wenn du drei Jahre deinen Plan durchziehst.
Ich laufe keinen 1,9er Halbmarathon mehr. Das nein.
Auf dem Ironman.
Auch nicht.
Und nicht, ich rede ja nicht von deiner Einzellaufzeit, aber deine Gesamtperformance. Was ist deine Bestzeit? Was ist deine Gesamt?
8,22 in Regensburg.
8,22?
Das war eine anspruchsvolle Strecke.
Ja, siehst du, aber eine 8,22 hast du doch noch drin.
Nein.
Eine 8,30 aber.
Auch nicht. Nee, das glaube ich nicht mehr. Nee. Das also, nee, ich glaube, der Lack ist
aber
nein,
wenn du jetzt, wenn du jetzt in Frankfurt durchgelaufen wärst.
Nee, bin ich ja nicht.
Der ersten 10 Kilometer, was bist du da gelaufen?
Ich bin doch nicht mehr schnell gelaufen. Ich bin irgendwie 4,30er Schnitt gerannt.
Ja gut, aber das wäre ja noch vertretbar gewesen. Das wäre noch ein 3,15er Marathon gewesen.
Bei 10, ja.
Ja.
Ja, ich bin doch schon 1,7 geschwommen. Ich bin doch schon räudig geschwommen.
Was bist du Rad gefahren?
4,39 oder 4,40 oder so.
Naja gut, aber da wärst du ja noch dicke unter 9 Stunden gewesen. Da wärst du bei einer 8,50, ja, 8,45 rausgelaufen.
Ja, aber das ist ja einfach...
Und die Vorbereitung war ja nicht gut.
Nein, ja.
Ja, guck mal, da sind wir schon. Wir nähern uns dem jetzt an.
Aber ich krieg das gar nicht mehr hin. Ich krieg diese Vorbereitung ja nicht mehr hin. Das habe ich ja gemerkt.
Ja, du hast es noch nicht probiert. Es gibt viele Athleten in deinem Alter,
ich weiß,
die du selber trainierst.
Ich weiß, aber die haben eine andere... Ich habe die Motivation nicht mehr.
Das ist was anderes, die Motivation und dann da den Bock drauf haben. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Du musst ja, um das zu versuchen, musst du ja den Bock drauf haben und sagen, ich lasse mich auf die Reise ein und ich ziehe das jetzt durch. Und ich ziehe es dann auch halt 3 Jahre durch oder 2 Jahre durch.
Ja,
aber klar, wenn du die nicht hast, das ist natürlich Grundvoraussetzung.
Das wäre auch too much Egoismus, weißt du? Das würde in unser Lebensumfeld gar nicht passen. Also da müsste ich so egoistisch...
Wenn Caspi aussieht, so mit 16, dann machst du nochmal Hawaii-Quali.
Ja, wenn der auszieht und 16 ist, bin ich aber schon AK-60.
Ja, dann wird es immer einfacher. Obwohl mit 16 sieht er ja, auch nicht aus, ne? Nicht. Sondern eher mit 20 heutzutage.
Ja, wahrscheinlich ist er so ein kleiner Italiano, Einzelkind, der zieht mit 28 aus oder so aus dem Hotel Mama. Nein, ach, das weiß ich nicht. Nee. Wo ich wirklich Bock hätte, was Hawaii anbelangt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal wahrscheinlich nicht vor dem Mikro gesagt, aber das wäre so das Einzige, was mich tatsächlich noch catchen würde, in ganz, ganz viele Fragezeichen, aber was ein geiles Rennen war, das war mein bestes Resultat auf Hawaii, war aber auch so ein richtig geiles Rennen. Hawaii 2003, 25-jähriges Jubiläum, wo auch jeder, habe ich glaube ich schon mal erzählt, diesen Ur-Ironman-Pokal bekommen hat, den es halt in der 78er-Edition gab, dieses geile Eisenmännchen. Ja. Und ich glaube, was halt auch ein wirklich, wirklich geiles Rennen wird 2028 Hawaii sein 50-jähriges Jubiläum. Das wird, glaube ich, wirklich ein richtig geiles Ding. Und da bin ich dann AK 55, Also das wäre dann auch nochmal die neue AK. Das wäre dann
das ist,
auch
das ist, warte mal, Nils, das ist doch in genau in drei Jahren.
Genau drei Jahren. Du siehst, der Marathon.
Die
der
Zeichen,
Marathon.
Die
der Marathon.
Illuminati-Verschwörungstheoretiker wäre. Da würde ich sagen, das läuft alles ineinander, ist, Nils. Die Puzzleteile. Hier, die Puzzle. Guck mal, wie die
Auftakt,
ineinander
der
greifen
Auftakt,
hier.
Der ist doch so. Der Marathon ist einfach nur Auftakt des Dreijahresplans.
So sieht es aus.
Das wird nur nicht kommuniziert.
So sieht es aus. Ja, du darfst es nicht kommunizieren. Dann ist der auch Druck drin,
genau,
und dann kommt
genau,
Erwartungshaltung und so.
Das wird einfach nur nicht kommuniziert. Ja, aber im Kopf ist ganz klar, Berlin-Marathon ist der Auftakt des Dreijahresplans. Dann Hamburg-Marathon ist ja auch nicht so ohne Grund gekommen.
20 Hawaii.
Da wird in Hamburg wird dann schneller gelaufen als in Berlin. Und dann werden sich Gedanken gemacht, ob dann die Quali 27. Also
erstmal musst du mit Olympischen und Sprint anfangen. Du musst nochmal an deinem Speed arbeiten.
Ja,
und dann
das,
gehst du auf die Mitteldistanz.
Das kriege ich aber nicht
und
mehr
dann,
hin. Das,
und dann
das,
gehst
das,
du, dann
da
gehst du auf
ja,
die Langdistanz.
Das war ja ganz witzig, als Thiemann die deutsche Meisterschaft 5000 Meter gelaufen ist, das, wo ich auch so gedacht habe, dann steht er da, Timo Bracht. Timo Bracht stand da und ist die 5000 Meter, ist glaube ich auch schon AK50 gewesen oder war er noch AK45? Nee, ich glaube, Timo war auch schon erstes Jahr AK45. Ist eine 17er Zeit gelaufen, wo ich jetzt auch eine 16 hoch, ich will ihm jetzt nichts Falsches erzählen, aber ist damit glaube ich Dritter geworden bei der deutschen Meisterschaft, 5000 Meter der Männer, der Senioren. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich so, geil, Timo, dass du immer noch so fit bist. Und er arbeitet ja auch als Trainer und er hat halt erzählt, ja, ich will jetzt so, er läuft dreimal pro Woche. Mhm. Der sah immer noch so fit aus wie früher. Der hat wahrscheinlich 100 Gramm zugenommen oder so. Wo ich auch meinte, alter Timo, du siehst ja immer noch so fit aus. Ja, viel Rad gefahren, aber jetzt dreimal pro Woche laufen, mal gucken. Und er hat halt auch gesagt, also diese Geschwindigkeit halten, das fällt natürlich schwer. Also das merke ich auch. Und da, ich merke auch so motivationsmäßig, da wo es weh tut, so diese irgendwie 400er oder sowas.
Aber die musst du ja für einen Ironman nicht mehr machen, zwangsläufig.
Nein, du hast doch gerade gesagt, Sprintdistanz, olympische Distanz, das meine ich.
Ja,
damit.
Okay.
Und das musst du, also ich glaube auch tatsächlich, ich glaube auch wirklich einen guten Halbmarathon, also na klar, eine 1,9 nicht mehr, aber ich so nochmal so eine irgendwie so Richtung 1,15, das würde sogar noch gehen, aber die 10 jetzt zum Beispiel deutlich unter 35 zu laufen, das kann ich mir nicht ansatzweise vorstellen. Mhm. So, weil das halt einfach, das sind so Geschwindigkeiten, die tun mir so weh, dieses irgendwie Richtung 3 Minuten oder so. Ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt noch einen Kilometer Richtung 3 laufen kann. Also könnte ich wahrscheinlich, aber da müsste ich mich dann auch entsprechend darauf vorbereiten. Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit einfach auch groß, dass du auseinanderfliegst. Weißt
ja,
du so?
Ja, voll.
Deswegen, und da ist dann halt so diese Party-Pace, das ist halt das, was Spaß macht, das ist auch das, was irgendwie noch tolerierbar ist, aber dieses wirklich, diese ekligen Einheiten, das, was aber Bock macht, wenn man in Form ist. Ich finde, wenn man in Form ist und dann rennt man irgendwie 20 mal 400 und ballert die da in, weiß ich nicht, 68, 69, 70 Sekunden lang und so, das macht ja richtig, richtig Spaß. Das ist ja richtig cool. Aber das ist etwas, boah, da muss man halt Bock drauf haben. Das ist das, was ich meine. Und so diese Party-Pace-Geschichten, Zone 2, Upper Zone 2, Schwellenintervalle, das finde ich noch ganz cool. Und das ist ja auch ganz gut, wenn die Schwelle nur so langsam ist, dann muss man ja auch gar nicht so schnell laufen.
Das ja, exakt.
Das ist auch der Vorteil.
Das ist genau das Ding. Ich habe auch so gedacht, eben, wo du das erzählt hast, also wenn ich, war so mein Gedanke, wenn ich jetzt dran denke, ich müsste so 9x1000 laufen oder 8x1000, wäre so, das wäre so, boah, das ist wie ein 8000er besteigen jetzt gerade, weil ich
ja,
wirklich
aber
auch nicht viel gelaufen bin dieses Jahr.
Aber
dann hast du gesagt, so Viererschnitt, dann habe ich gedacht, ja, Viererschnitt,
ist ja
das müsste
so
ja gehen.
Genau. Ich werde dir morgen berichten, ich schreibe dir.
Geil.
Ich schreibe dir.
Oh, ich bin neidisch, Nils.
Ach komm, du bist ja ganz schnell wieder. Also so
ja,
schnell
voll,
doch
nein,
nicht.
Ich weiß. Aber ist es, ich habe ja das ganze Jahr, ich bin ja kaum gelaufen, weil ich auch gar keine Motivation dazu hatte. Und jetzt kam dieses Marathon-Ding, ich war hyped und das ist ja einfach lustig, wie schnell man dann angezündet ist. Und das ganze Jahr hätte ich so viel laufen können, aber hatte einfach gar keine Lust und bin einfach nur Rad gefahren, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat. Und das wäre auch so ein Ding, was ich dieses Jahr für mich wirklich so richtig verinnerlicht habe, wenn ich jetzt nochmal einen Ironman mache, ich habe Bock, das wirklich nochmal auch richtig geil anzugehen, aber halt nur so mit Spaß. Also nicht dieses Zwang und jetzt musst du diese Einheit machen, damit du besser wirst. Wenn ich es an dem Tag nicht fühle, dann mache ich halt an dem Tag einen Gravel Ride oder laufe halt statt 4 Minuten 4:10 oder 4:20 oder was auch immer, ne, und mache halt dann eine Party-Pace draus. Dass ich halt an dem, was ich mache, Spaß habe irgendwie. Das wäre so für mich die Grundvoraussetzung. Wenn es dann mal geil läuft und ich habe einfach nur einen long, slow Jog drauf und es wird irgendwie ein Shootout, dann wird es halt ein Shootout. So.
Ja,
ist so, da hab ich schon Bock drauf.
Und ich meine, das ist doch letztendlich, guck mal, das ist doch total cool, dass du jetzt einfach auch echt merkst, wie dir das fehlt.
Also ja, voll.
Das ist doch ein total geiles Zeichen.
Am Ende dieser 2 Wochen bin ich so richtig, boah, so
total. Und das ist auch tatsächlich.
Sport.
Das ist auch tatsächlich etwas, was mir halt auch echt immer bewusst ist, weil ich natürlich die Athleten habe, die dann doch auch irgendwie mal eine Verletzung haben oder nicht so können, wie sie wollen. Das ist mir dann doch immer so bewusst. Also auch wenn ich jetzt dann irgendwie eben geflucht habe und gedacht habe, was ist das hier für eine Kacklaufstrecke und was ist das hier für ein Rotz. Aber dann freue ich mich halt doch drüber, dass ich halt einfach laufen kann, weißt du, dass ich schmerzfrei bin, dass ich keinerlei Probleme habe. Und ich finde, das ist wirklich etwas, was wir uns alle vor Augen führen sollten, wie gut es uns halt geht. Also das ist, glaube ich, einfach elementar, dass man halt einfach wirklich, wenn man gesund ist und trainieren kann, das ist schon so viel wert. Und man regt sich über so viel Nichtigkeiten auf und über so viel Mist auf und dann ärgert man sich immer so. Deswegen muss man da echt so happy sein, wenn es halt einfach so läuft. Und das ist dann ja bei dir auch eine richtig, richtig gute Motivation, jetzt einfach zu wissen, geil, wenn ich wieder laufen kann. Ich glaube, das wird auch wirklich was verändern. Also das ist etwas, was ich zumindest für mich realisiert habe, dass tatsächlich immer schon so aufschieben, das war nicht so meins. Also das geht halt immer echt ganz, ganz schnell, dass Sachen halt vorbei sind, dass man die Sachen nicht so machen kann, wie man sie machen will. Hat man jetzt natürlich diese Woche auch wieder gemerkt, Laura Dahlmeier, ich meine, das ist auch krass, irgendwie müssen, glaube ich, nicht drüber reden, weil es überall in allen Medien ist, aber so ein junger Mensch einfach so schnell gegangen. Auf der anderen Seite denke ich dann halt auch irgendwie, wenn sie sich was aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich genau so gewesen. Also wenn du sie gefragt hättest, wie möchtest du sterben, dann hätte sie gesagt, natürlich nicht so früh, aber vermutlich genauso, wie es passiert ist. Ich meine, das muss man halt auch mal sagen, sie hat ihre Leidenschaft ausgeführt und ist dabei ums Leben gekommen. Das ist natürlich schlimm, das ist natürlich auch tragisch, aber am schlimmsten ist es ja immer für die Angehörigen. Ich glaube, für sie ist das wirklich so, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Weg wäre, wenn man sie hätte fragen können, wo sie gesagt hätte, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Ich glaube, da hat jeder so was im Kopf, wo man sagt, wie hättest du Lust zu sterben? Also ich persönlich habe es ja auch schon oft in meinem Familienkreis erlebt, deswegen habe ich mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht, aber schlimm ist es halt immer für die Angehörigen. Aber nichtsdestotrotz sieht man halt wieder, wie schnell das halt vorbei sein kann, ne? So, und deswegen muss man sich wirklich immer bewusst machen, man sollte halt das Leben leben, natürlich nicht rücksichtslos und auch nicht nach mir die Sinnflut, aber so Sachen aufschieben, und das mache ich dann, wenn ich alt bin. Da kenne ich so ein, zwei, die es entsprechend gemacht haben, und da hat es halt nicht funktioniert, und das sollte man dann doch irgendwie sich immer vor Augen führen, dass man dann diese Möglichkeiten hat. Und deswegen glaube ich, tut dann in deinem Fall so eine kleine Verletzung manchmal auch ganz gut, um irgendwie das Ganze auszusondieren, weil du halt wirklich merkst, wie mir das halt Bock macht.
Ja, ne? Du brauchst ja auch manchmal so, ja, wie nennt man das? Nicht Realitätscheck, aber so, dass du auch mal was normal im Alltag immer möglich ist, wie jetzt dann in dem Fall laufen oder jetzt auch mal zwei Wochen, wo ich an Krücken war, generell überhaupt Sport betreiben. Und wenn du dann ein Ziel hast und das auch daily machst und auch sehr ambitioniert machst, also auch mal drüber hinausgehst, dann erst oder darüber fluchst, weil du es ja immer hast und immer Zugriff drauf hast und immer machen kannst, dass du ja auch erst merkst, wie es dir fehlt, wenn es mal weg ist. So, und das ist dann ja auch einfach ein geiles Zeichen, dass du schon das machst, wo du auch richtig Spaß dran hast, was dir richtig Bock bringt, und dass du irgendwie da das Richtige für dich gefunden hast. Schlimmer wäre es irgendwie gewesen, so, wenn ich sage, ja, mir fehlt gar nichts.
Ja, aber hätte ja auch sein können.
Voll,
absolut.
Dann, bist du halt aber einfach komplett irgendwie falsch. Und dann hätten wir doch nochmal einen Podcast-Switch machen in einen anderen Bereich. Aber ja, das ist so, das zeigt einem dann ja auch immer nochmal wieder, wenn was nicht geht und man es dann doch super schnell hart vermisst oder so, dann jetzt neidisch ist. Also ich bin jetzt halt neidisch auf deine scheiß Laufstrecke, so, ich wäre die gerne heute gelaufen.
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe auch gesagt, wenn ich das Niki erzähle, dreht er mir den Hals um, weil er sagt, du Arschloch, du kannst wenigstens laufen. Also das war mir schon bewusst. Aber das muss man sich halt auch bewusst machen, in der Situation, wo man dann flucht, da darf man dann trotzdem fluchen, aber trotzdem muss man dann halt sagen, ey, warte mal ganz kurz, ich laufe hier eine Geschwindigkeit, die würden andere für töten. Also deswegen bin ich da ganz happy mit. Und absolut, wie du sagst, ich finde, das ist immer so eine Erdung. Man muss einfach
gutes Wort.
Und dann weiß man wieder, okay, hey, ich reg mich hier gerade über Sachen auf, die wirklich eigentlich in überhaupt keiner Relation stehen. Deswegen sei eigentlich mal happy mit dem.
Und dann ist auch die Motivation wieder da. So. Einfach mal zwischendurch ein bisschen erden, Leute.
Genau.
Wir müssen, genau. Einfach mal ein bisschen die Kabel wieder in den Boden stecken. So.
Das ist auch, das, guck mal, das war, Nils,
das war ein gutes Schlusswort. Gutes, ich wollte gerade sagen, das ist, im Urlaub wir, auch nicht zu viel arbeiten jetzt hier.
Sind wir wieder beim Tüdeldraht? Schließt sich der Kreis? Die Kabel in den Boden stecken.
Der Tüdeldraht hast gehalten, Tüdeldraht. Du hast ihn gut dran getüdelt. Ich habe dich zumindest die ganze Zeit gehört.
Ganz kurz noch, dieses Wochenende liegt da irgendwas an? Nee, kein Gewalt. Nächstes Wochenende, und ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber wir fliegen am Montag zurück, und da habe ich dir, glaube ich, schon offline erzählt, off-record erzählt, letzte Woche, ist natürlich T100. Das verlockt natürlich, weil wir überhaupt...
Ja, du hast erzählt, fliegen. Du wolltest hinfliegen.
Ja, aber jetzt ist schon wieder so Familienplanung, also Urlaubsplanung, so dass wir vielleicht doch nicht in London sind.
Ah, okay. Also, na gut,
wahrscheinlich dann doch nicht. Aber sollte ich es irgendwie
dann
beeinflussen
wird
können. Ja, genau, aber... Wir fliegen am Montag zurück, und so 2 Tage London wäre eigentlich natürlich ganz cool.
2 Tage London, also London ist ja eh eine coole
Stadt. Weiß,
wenn dann
ja,
aus
London,
Zufall
ganz durch
Zufall, so ein kleiner Triathlon genau. ist.
Lass es am Samstag
lass
um
mal
4.
kurz, können wir da mal kurz,
komm, lass mal,
lass mal nur mal Hallo
lass
sagen.
Mal am Samstag, lass mal am Samstagmorgen um 4 Uhr losfahren, damit wir rechtzeitig in London sind, damit wir noch was vom Tag haben.
Ja, das ist total schön. Da kommen total viele
Absperrungen.
Das lohnt sich ja gar nicht. Was? Wir sind
Fred,
das Hotel, das Hotel ist zufällig an deinem Racetrack, hä?
Fred, was machst du denn hier? Dieses Wochenende ist nichts,
ach,
oder?
Und ist T100 jetzt?
Oh Gott, Zufall. Scheiße, ich habe auch wirklich schon geguckt. Beide Rennen sind dummerweise auch Samstag.
Ah,
wenn jetzt
okay.
Sonntag wären, wäre es noch ein bisschen was anderes.
Ja, wäre es entspannter gewesen.
Genau. Aber gut, naja. Nächste Woche dann T100, Ausblick. Dieses Wochenende ist kein Race. Insofern Deckel drauf. Nicky Boy, die
doch, dieses Wochenende ist Race. Heute war schon das erste, die Finals, Deutsche Meisterschaften. Teamsprint war heute.
Stimmt.
Ich habe noch keine Ergebnisse gesehen. Ich habe es nicht geschafft. Ich werde jetzt gucken.
Raus.
Ja, ja.
Okay.
Nee, jetzt bist du im Urlaub.
Deckel drauf. Und bei mir ist ja auch noch früher. Du hast ja schon spät. Wir haben ja hier eine Stunde nach, habe ich dir erzählt.
Deswegen, ich gehe jetzt direkt ins Bett.
Nicky Boy, schlaf schön.
Nils, bis nächste Woche. Tschö.